Herzlich willkommen in diesem wunderschönen Anwesen. Wir besprechen Folge 652 des Nikpods. Wir unten 53, ja, ich habe dies falsch gespeichert. 653 des Nikpods. Wir besprechen heute den Film Knives Out. Mit mir hier Robert Krüger und er möchte vorgestellt werden als Ransom.
Eat shit. Matter of fact, eat shit too. Eat shit, eat mosh.
Und in die Rolle von Don Johnson schlüpft Christoph Perner.
Und deswegen heute wieder Immigrants. We get the job done. Und Stefan ist Yoda. Welchen Film sprechen wir?
Ich krieg's nicht. Yoda zu sprechen.
Yoda zu sprechen, du kriegst nicht hin.
Genau so. Aber irgendwie so auf Kommando. Ja. Ich war auch noch bei dem davor und hatte mich schon auf Morphium eingestellt.
Also, ah.
Und, okay.
Vor allem, wenn man jetzt mit Mandalorian an Yoda denkt, weiß man sowieso nicht, was man sagen soll. Man muss dann erstmal wieder umdenken an den anderen Yoda.
Ja.
Bisschen quieken.
Aber wir besprechen weder das eine noch das andere, sondern wir besprechen den Film Knives Out. Worum ging's?
Ich nehme an, das geht an mich, weil ich diesen Film vorgeschlagen habe.
Das ist die neue Regel. Wir haben ja hier im Sneak von so krass viel umgeschmissen in den letzten Wochen.
Du bist der Präsentator, Bob, heute.
Ja, stimmt, das schreibst du jetzt immer rein, gell? Ja. Präsentator.
Also, dann präsentiere ich mal Knives Out. Ein neuer Film von Rian Johnson. Auch da die nächste Star Wars Assoziation. Das ist ja der Mann, der uns den mittleren der drei neuen Filme verbrochen hat, möchte ich beinahe sagen.
Was ist denn der mittlere der drei neuen, damit ich da mal eingeregelt bin?
7, 8 und 9 und eben der 8er ist von Rian Johnson.
Ah, okay.
Genau. Und das ist ein klassischer Whodunit sozusagen vom Plot her. Es passiert ein Mord am 85. Geburtstag eines erfolgreichen Krimi-Autors, Harlan Thrombey, gespielt von Christopher Plummer. Ist eine große Familienfeier, alle sind sie da, er hat mehrere Kinder und da gibt es natürlich dann schon Enkelkinder und so weiter. Eine illustre Runde, sehr, sehr gut besetzt. Chris Evans, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Jamie Lee Curtis. Und eben Christopher Plummer in dieser Rolle. Große Familienfeier und am Ende dieses Abends oder am Ende dieser Nacht, am nächsten Morgen, kommt die Haushälterin in sein Arbeitszimmer, weil sie ihn im Schlafzimmer nicht findet, macht die Tür auf und er ist tot. Und zunächst sieht das erstmal wie ein Selbstmord aus, aber die Polizei rückt natürlich trotzdem an und im Schlepptau der Polizei haben wir dann die von Daniel Craig gespielte Hauptfigur namens Benoit Blanc. Und er spielt einen am Anfang ein bisschen sich im Hintergrund haltenden Privatdetektiv, der offenbar auch engagiert wurde, um hier irgendwie mitzuhelfen bei den Ermittlungen. Und dann geht das eben los. Jeder könnte irgendwie verdächtig sein von den Kindern. Das, wie gesagt, er war ein sehr erfolgreicher Autor, das heißt, da gibt es ein Verlagswesen und die ganzen Film- und Buchrechte von all seinen Romanen, die er geschrieben hat im Laufe seiner Karriere, die wohl sehr, sehr erfolgreich waren. Und demzufolge ist da richtig Vermögen dahinter, das geht in die zweistelligen Millionenbeträge. Da gibt es natürlich ein Erbe zu verteilen und deshalb ist jetzt die Frage, wer könnte möglicherweise ein Motiv gehabt haben und wie das dann halt bei so einem Whodunit-Plot so ist, werden wir ein paar Mal auf eine falsche Fährte gesetzt und kommen aber langsam und sicher der Lösung näher. Und Daniel Craig und die Polizei zusammen ermitteln sich da so durch. Wer dann jetzt wie und warum und wer mit dem Dolch und im Zimmer am Kamin und so weiter, wir haben alle mal.
Das ist schon sehr Cluedo, oder?
Ja.
Das sieht auch so aus, als sei das aus diesem, aus so einem Spiel, oder?
Das ist doch auch wird einmal gesagt, oder? Ne?
Ja, ja. Ja.
Der wohnt ja praktisch auf einem Cluedo-Brett oder so.
Ja, ja, genau.
Gibt's irgendeine so eine Zeile.
Und dann diese absurde Kulisse mit diesen Messern, die so Game of Thrones-mäßig aussehen, ja. Wo die dann immer sitzen und eben um den Kopf herum praktisch eine eine Corona aus Messern haben, die auf ihren Kopf gerichtet sind. Mhm. Völlig absurd.
Aber die, also die ist toll, oder? Das ist auch so Bild,
ja, klasse.
Toll gemacht.
Total.
Und ja. Wird auch nicht kommentiert, warum das da ist. Also ist da einfach so.
Nee, aber wird so klug eingesetzt. Also so, als würde man blinkende Pfeile drumherum aufstellen, aber eben ein bisschen subversiver sozusagen.
Ja, ich dachte dann erst so, dass das wäre irgendwie eine Kulisse aus einer Verfilmung dieser Bücher, so eben, dass der praktisch Game of Thrones geschrieben hat in übertragenem Sinn. Aber das wird ja dann irgendwann thematisiert, dass er das verboten hat, dass irgendwas verfilmt wird oder irgendwas damit gemacht wird. Es darf nur die Bücher geben. Also das kann es auch nicht sein. Also ja.
Ja, und es ist auch schön gemacht. Am Anfang sitzen sie noch so versetzt, wenn du sagtest, so Corona um den Kopf rum. Am Anfang bei diesen ersten Befragungen sitzen sie noch so ein Stück seitlich davon. Und am Schluss, ganz am Schluss, die Schlussszene, sitzt die Figur, die dann eben im Zentrum mittendrin, ich will es jetzt nicht sagen, wer es ist, sitzt
ja,
dann so,
dass
sie wirklich um den Kopf und er auch, genau. Und da scheint sogar die Sonne von hinten, glaube ich, oder sowas. Es ist so, dann glänzt das alles so. Das ist wirklich schön eingesetzt, dieses Prop. Ja. Ja, wie fandet ihr das?
Du hast eben gesagt, man wird immer mal wieder in eine falsche Richtung gelenkt und wenn man so mit knobelt, wer es war oder so, das ging mir gar nicht so. Also ja, es gibt immer ein paar Twists und so, keine Frage, aber ich war nicht drin irgendwie. Ich habe das so an mir vorbeirieseln lassen. Und ich bin auch kein großer Fan dieses Films, muss ich sagen. Also er sieht toll aus und es ist natürlich wahnsinnig gut besetzt. Unheimlich viele Zitate, eben wie gesagt sogar ein Hamilton-Zitat, fantastisch. Was dann wiederum gebrochen wird, weil Don Johnson halt dieses immigrantenfreundliche Zitat eigentlich bringt, aber sich dann als kompletter Ausländerfeind herausstellt.
Ja, Trumpist.
Ja, genau, total klug, also ist alles wahnsinnig klug gemacht und sieht toll aus und ist toll gespielt und ist unheimlich pfiffig, aber es berührt mich sehr wenig. Also es war so, ich weiß nicht, vielleicht ist dieses Genre zu sehr durch für mich persönlich. Ich fand es nicht unheimlich spannend, also es war so nett, man hat es so nett angeschaut, es war eher so ein bisschen wie Mord ist hier Hobby, gell, so, daran war es ja angelehnt, oder an Miss Marple. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, muss ich gestehen.
Ja, diese Mord im Orient Express,
genau.
So die ganzen,
ja, genau.
Ganzen,
ja,
Dinger in der Richtung.
Auch was ist die Haushälterin oder die Anna de Armas? Ist ja auch eine relativ zentrale Rolle. Die finde ich absolut bezaubernd in jedem ihrer Filme. Ich glaube, 3 haben wir jetzt gesehen mit ihr. Finde ich immer toll. Aber auch das, ich bin da nicht drin. Also ich will, oder auch, klar, auch Daniel Craig finde ich auch super. Übrigens, sie wird ja Bondgirl, glaube ich, sein in seinem neuen Bond-Film, ne? Das ist ja ein bisschen lustig, dass die jetzt...
Echt?
Ja, ja. Der auf nächstes Jahr verschoben ist, soweit ich weiß.
Das heißt, er hat sie quasi schon einmal verhört.
Ja, genau. Ja, aber ich will nicht sagen, dass es öde war, sondern es war so eine nette Plätscherunterhaltung, aber es war halt so ein bisschen öde, fand ich schon. Es war halt auch sehr konstruiert, vielleicht lag es auch daran, muss es ja auch sein.
Ja klar, wenn alles sie sofort erklären, so halt, und so läuft.
Es war halt Kunst in viel zu vieler Hinsicht, ja. Es war vollgepfropft mit Zitaten und mit Schauspielern, also mit tollen Schauspielern. Und mit Set und mit Optik und mit allem war das vollgepfropft und übersättigt. Es war halt ein großes Kunstwerk und dadurch nicht so spannend, fand ich.
Okay.
Stefan?
Mich hat er doch mehr erwischt als dich. Wo ich Schwierigkeiten hatte, war manchmal beim Verständnis, also diesen Cluedo-Scherz habe ich entweder nicht mitgekriegt oder nicht verstanden, und ich fand Daniel Craig unglaublich schwer zu verstehen im Englischen.
Das war Absicht. Da habe ich eine Anekdote drüber gelesen, wo die Schauspieler wohl am Set nachdem der die ersten paar Sätze gesagt hat, wohl alle so ein bisschen so diesen Dialekt Will er den durchhalten?
Was ist das denn?
Er wird ihn durchhalten. Er hat halt seinen Benoit Blanc so als, ich weiß nicht, ist das irgendwie Südstaaten
oder was ist das für ein Ding? Ja, ja.
Sagen sie auch irgendwann am Schluss.
Oder Tennessee oder irgend sowas.
Und ziemlich breit aufgetragen und er hat ihn durchgezogen und hat er so ein,
also ich hatte,
Benoit.
Hat er da keinen Bock drauf. Ich hab das auf Deutsch geschaut. Also ich habe mal auf Englisch rüber geschaut, um zu klingen, wie es so klingt, weil es mich am Anfang auch verstört hat, weil ich dachte, das wirkt so unheimlich britisch, dieses Haus und diese Gesellschaft. Deswegen habe ich heute, kleiner Spoiler, habe heute auch ein britisches Getränk dabei, weil ich vorhin schon wieder vergessen hatte, weil es für mich so viel britisch ist. Und ich habe dann irgendwann gedacht so, ja, Moment mal, das sind doch alles amerikanische Schauspieler, warum, oder fast alles, ja, gut, Daniel Craig nicht, aber wie können die denn, warum haben sie denn da keine Briten genommen? Und dann habe ich so umgeschaltet und gesagt, ah, Moment, die sprechen ja komplett amerikanisch. Und dann wurde es ja auch irgendwann thematisiert mit Trump und allen möglichen anderen. Komisch, das ist alles so irgendwie aus der Rolle oder aus der Welt gefallen, ich weiß auch nicht.
Also das mit dem Cluedo-Scherz, das habe ich auch tatsächlich nur in der deutschen Version mitbekommen, weil du, glaube ich, dazu auch wissen musst, und das ist mir auch erst hinterher durch Recherche aufgegangen, dass Cluedo auf Englisch Clue heißt, und also genauso wie der Hinweis.
Oh, okay.
Und dann heißt es an der Stelle nur, he practically lives on a Clue board oder so ähnlich, und wenn du aber nicht weißt, dass Clue Cluedo ist, das ist halt im Deutschen. Ja, ist der. Ich habe ihn zuerst auf Deutsch gesehen, weil ich ihn mit meiner Frau geguckt habe, und dann habe ich gedacht, weil das jetzt auch schon wieder drei Wochen her ist oder so, habe ich ihn nochmal auf Englisch geguckt jetzt für unsere Sendung. Ich muss mich eher Stefan anschließen. Ich fand den ganz fantastisch. Also deshalb habe ich ihn auch vorgeschlagen.
Ich habe ihn zweimal geschaut.
Genau. Und diese Menge an Hinweisen, die überall versteckt sind, wie du gesagt hast, so vollgestopftes Kunstwerk. Beim zweiten Mal schauen kann man noch so viel entdecken an Kleinigkeiten, die man dann, die beim ersten Mal einem vielleicht durchgehen, aber die auch überall sehr gut platziert sind, um diese Geschichte dicht und vollständig zu machen. Und all diese ganzen Hinweise und so weiter, wenn du dann später schon mal weißt, wie es eigentlich gelaufen ist, dann kannst du auf die ganzen Kleinigkeiten dann schon nochmal ein bisschen besser achten. Und der ist...
Hast du gemerkt, dass sich der Gesichtsausdruck auf dem Porträt ändert?
Oh nee, das habe ich nicht gemerkt.
Das habe ich gelesen. Ich habe ein bisschen was gelesen zu dem Film, weil irgendwie...
Du hast Zeit, weil du dich ja gelangweilt hast zwischendurch.
So ungefähr, ja.
Nee, 2 Stunden 50 oder was? Ich lag,
also. Da sind halt so Sachen drin, da ist ein Porträt, ein gemaltes Porträt von unserem Opfer. Und das ändert seinen Gesichtsausdruck dann, wenn die, wenn enthüllt ist, wer, also wie der Mord zustande kam, dann ist der, wirkt der zufriedener. Also sehr deutlich.
Ja, stimmt, also er hat am Schluss zufrieden auf mich gewirkt, aber ich habe das nicht hinterfragt.
Genau. Ich fand das so ein komisches Grinsen, so, der ist aber irgendwie gut gelaunt.
Ja, genau. Krass, okay. Ja, es sind all diese Kleinigkeiten, also auch diese Oma. Das
ist schon cool gemacht,
ich bin fast vom Sofa gefallen. Es gibt diese eine Szene, wo die ganze Familie sich in diesem einen Esszimmer oder so versammelt, und es ist auch, glaube ich, ein Filmplakat. Die sitzen halt alle so vor ihr hin, und diese eine Person, die jetzt eine große Ansage zu machen hat, tritt vor die Leute und sagt denen was, und die sind alle sehr gespannt, weil da geht's jetzt um das Erbe und um Dinge, ja, und dann sagt sie was und sagt dann, im Grunde passiert dann, dass das genaue Gegenteil davon gesagt wird, und dann stürmt die Person raus und alle sitzen da und denken sich, what the fuck just happened? Und dann macht diese Oma so ein ich schiebe vom Sofa gefallen vor Lachen.
Ja, so ganz kleine Gesten macht die immer noch.
Ja, die ist überhaupt die coolste Rolle. Die sagt ja, glaube ich, nur zweimal irgendeine Kleinigkeit, irgendwie sowas. Ransom, bist du es oder so? Und ansonsten schweigt sie einfach immer nur und guckt weird in die Gegend, aber ist eine großartige Figur in dem Film.
Ja, das stimmt.
Ja, nee, also ich war wirklich angetan. Auch dieser Scherz mit den Immigrants, was du sagst, dass sie immer über sie reden. Der Parents are from Ecuador.
Immer von woanders.
Uruguay, Paraguay, alles.
Immer wieder woanders.
Ja, vollkommen ignorant.
Und am Anfang, so bei dem zweiten Mal, denkst du, war das nicht ein anderes Land? Habe ich das falsch
mitgekriegt? Ja.
Genau. Und dann beim dritten Mal wieder falsch und denkst du, ich glaube, das ist ein Running Gag. Und dann 10 Mal oder so in dem Film.
Fantastisch. Ganz Südamerika durchgehechelt, ja.
Wirklich toll. Ja, also ich bin irgendwo bei 9 Punkten. Also mir hat der ausnahmslos Spaß gemacht.
Ja, das habe ich immer so rausgehört die Woche. Deswegen war ich jetzt gespannt, was der Stefan davon hält. Weil wir so die entgegengesetzten Punkte der Skala sind, Bob, du und ich. Und ja.
Ja, aber ich bin empfehlungsmäßig schon eher noch in Richtung Bob. Es ist auch eher mein Genre als deins, Christoph. Also es läuft keiner in Leder rum, kaum Matsch. Also eine kurze Szene im Matsch. Gut, es gibt Messer und Schwerter, okay.
Und Matsch, ja, super.
Ja. Aber so diese konstruierten Krimi-Schlau-Ermittlerfilme, Whodunit, mag ich schon. Hier war es mir zu lang. Ich habe vorhin erzählt, über 3 Abende, glaube ich, geschaut, weil irgendwie, dann kam hier was dazwischen und dann, kannst nicht weiter gucken und ja. Da ist man auch nicht so hart drin. Vielleicht, wenn ich den in der Sneak in einem durchgeguckt hätte und vielleicht es Untertitel gegeben hätte oder ich ihn doch auf Deutsch geguckt hätte, hätte ich vielleicht sogar noch mehr mitbekommen oder mehr Spaß gehabt. Deswegen, ich würde so bei 7, 7,5 Punkten, denke ich, rauskommen. Aber für eben Leute, die Bock haben auf diese Art von Film, die wir jetzt gerade beschrieben haben, das ist schon was Cooles, das macht echt Spaß.
Ja, also klar, also wenn du dieses Genre magst, dann ist es gut gemacht, keine Frage. Aber für mich, also wie gesagt, insgesamt doch etwas zäh für mich und sieht zwar super aus, toll gespielt. Ich würde 6 Punkte geben. Ich bin ein bisschen verliebt in Ana de Armas, deswegen gebe ich 6,5. Eigentlich bin ich sehr hart verliebt.
Grund. Sehr guter Grund. Michael Shannon haben wir noch vergessen zu erwähnen, auch ein Sneak immer wieder Gänger bei uns früher gewesen.
Wer
ist das? Er spielt hier diesen der Typ, der das Verlagshaus geleitet hat.
Kam mir bekannt vor, ich
wollte
nicht zuordnen.
Walt, genau.
Ja,
Elvis und Nixon hat er mitgespielt, Salt and Fire, diesen Werner Herzog-Film, den wir mal in der Sneak hatten, Nocturnal Animals, Shape of Water, also auch jemand, der durchaus schwierige Rollen gerne spielt, immer so schwierige Figuren auch. Und auch hier wieder, wo ich genau die ganze Zeit dachte, ich kenne den, verdammte Hacke. Und dann irgendwann nachgeguckt, Michael Shannon. Auch jedes Mal, wenn man ihn sieht, sieht nicht. Er noch abgeranzter aus in den Rollen.
Ja, es sah furchtbar aus.
Der sah fies aus, boah.
Ja.
Das passte zu der Person.
Und Jamie Lee Curtis auch so richtig schön, so hochnäsig, so wie man sie kennt. Irgendwie toll.
Die
Frau von Walt, die ist total unterbelichtet, die Rolle.
Don Johnson habe ich mir jetzt gerade Bilder angeguckt, so die Anfang der 90er Bilder, an den kann ich mich erinnern. Aber jetzt.
Ja, und auch Lee Curtis, wie scharf die in den 90ern war. Die ist schon sehr alt geworden, aber gut, wir sind halt mittlerweile 25 Jahre weiter, ne?
Ja.
Naja. So ist das. Die ist ja, ich meine, die ist doch auch so alt wie unsere Eltern ohnehin, oder?
Oh, nee, ja. Ganz. Sie ist ja 58.
Oh ja, 10 Jahre jünger.
Außer auch schon 62, also.
Ja, eben.
Ja. Nee, aber die eine Rolle, die Frau von Walt, die dieses ganze Ensemble, die sind alle so halbwegs gleichwertig irgendwie. Alle kommen immer mal regelmäßig vor. Der State Trooper vielleicht, der ist immer nur so für so ein Fanboy-Gag im Hintergrund zuständig, aber ansonsten sind die alle irgendwie so halbwegs gleichwertig. Das Nazi-Kind ist so ein bisschen unterbelichtet, aber diese andere Frau, ich glaube, die hat einen Satz oder so. Die hätte es auch weglassen können. Also das kam mir so ein bisschen ungleichgewichtig vor. Das ist vielleicht so, vielleicht ist da was rausgeschnitten worden, man weiß es nicht.
Soll ich euch noch ein bisschen Trivia sagen?
Unbedingt.
Und zwar die Figuren, die Namen der Figuren, die sind bis auf eine Ausnahme alle nach 70er Jahre Musikern benannt. Und auch jetzt die Ehepaare sind dann eben auch Leute, die in den 70ern miteinander zusammen waren.
Das ist sehr lustig.
Aber nur die Vornamen, also nicht die Nachnamen, klar.
Ja.
Donald Trump. Halt wieder so ein Beispiel, so völlig überartifiziell der Film. Ne? Das ist halt alles, da hat alles irgendeine Bedeutung.
Ja, da hat jemand einfach zu viel Zeit gehabt, sich über so einen Quatsch alles Gedanken machen zu können. Hätte er am Schluss einfach nochmal 3 Stunden in Schnitt investiert
und ja,
großzügig.
Genau. Und eine halbe Stunde rausgeschnitten. Ja.
Ich habe gerade in der Trivia gelesen, dass er den Donut-Dialog von Daniel Craig eigentlich rausschneiden wollte. Aber Daniel Craig hat ihn überzeugt, dass der gut ist und drin bleiben muss.
Das fand ich auch nicht einer der schwächeren Teile.
Ein Donut-shaped Hole mit einem Donut.
Das war total geil. Das
so ein Quatsch. Aber das war für mich auch so ein What the fuck-Moment, wo ich dachte, was soll denn dieser Quatsch jetzt?
Wo willst du denn jetzt hin mit uns?
Ja.
Nimm uns mit.
Naja, gut, das ist ganz kurz vor der Auflösung und alles. Also ich meine, das ist ja.
Ja, ist schon okay.
Da kann er dann ein bisschen ausholen.
Toni Collette überhaupt nicht. Aber egal, komm.
Wir aber die Rolle drauf, von Toni Collette ist doch
ja, perfekt
besetzt,
klar.
Oder?
Die ist ja, so immer. Toni Collette ist immer perfekt gesetzt. Perfekt ja. besetzt. Die ist,
und sie spielt immer so Figuren, die man hassen muss.
Ja, genau. Die ist so abscheulich. Ich fand es schon immer abscheulich.
So die Einzige, die in der Befragung ihre verdammte komische Kosmetiklinie promoten muss. Das ist so, ja. so abstoßend. Das ist, du wirst gerade von der Polizei befragt und machst Werbung für dein scheiß Instagram. Ja.
Boah, die ist echt eklig. Ja. Nee, ich mag sie nicht. Ja, schön. Gehen wir mal weiter, oder? Droge der Wahl.
Ja, lass uns trinken.
Ja, unbedingt. Bob, was trinkst du?
Das ist schön, dass du mich das fragst. Ich habe eine Limette hier liegen und ich habe ein Rom Agricole von Martinique. Ich werde Tea Punch machen.
Ach, hättest du das mal vorhin gesagt.
Aber ich werde nicht shaken, weil zwei kleine Kinder direkt hinter der Wand. Insofern, der wird im Glas gebaut.
So wie sich's gehört. Zucker auch reingelöffelt oder?
Nee, da habe ich tatsächlich hier Giffard Rum Sirup.
Oh.
Der ist immer noch offen und da mische ich jetzt hier, koche ich kein Zuckerwasser, wenn das Zeug doch hier rumsteht und weg muss. Was gibt's für euch?
Ja, ich dachte ja, ich hatte ja vorhin das Gefühl, das ist so ein britischer Film, deswegen muss ich was Britisches trinken. Ich trinke einen Scotch von dem Ort, wo wir früher im Urlaub mal waren, in Schottland, Aberfelly, am Loch Tay. Und da trinke ich den 16-Jährigen.
Ach ja. Ich
und
muss
du trinkst ihn leer, oder?
Nein, da sind noch ungefähr, ich würde sagen, also mindestens ein halber Liter drin.
Das hat dich sonst auch nicht gehindert.
Es ist, was mir gerade einfällt, wenn wir immer die Füllstände unserer Flaschen ansagen, könnten findige Hörer könnten aufpassen und irgendwann, wenn du in 12 Folgen oder so wieder dieses Zeug trinkst und dann sagst, ja, heute mache ich den leer, könntest du zurückrechnen oder wieder so, wie viel Verbrauch du so hast.
Ja, aber es können ja auch Gäste da sein. Ach nee, im Moment nicht.
Und dafür haben wir viel zu viel Flaschen in der Rotation.
Bob, machst du deinen leer heute?
Nee, um Gottes Willen, ist auch noch weit über die Hälfte. Da fehlt oben nur so ein bisschen.
Das heißt, ich muss euch jetzt wieder
retten. Ach so, nee, Stefan fehlt noch.
Ja, ich trinke Bier, nachdem du mich ja vorhin irgendwie hast sitzen. Naja, nicht ganz. Es war nicht abgesprochen.
Nee, es war nicht abgesprochen.
musste ich sehr spontan. Und da habe ich entdeckt, Mensch, ich habe noch ein Bier, das mir der Daniel mitgebracht hatte, als ich bei ihm im Podcast zu Besuch war und er bei mir sozusagen. Und da trinke ich jetzt ein Pale Ale Bottled by Sam L. Smith Old Brewery aus Tedcaster. In Stone Yorkshire Squares.
Ja, Gott. Ist es okay, wenn ich nur Pale Ale schreibe?
Nee, deswegen habe ich das ja alles aufgezählt. Ja.
Also sag nochmal.
Quatsch.
Oh Gott, jetzt habe ich es bei mir hingeschrieben. Oh Mann.
Nein.
No.
Du musst aber jetzt schon erzählen für den nächsten Film, ja.
Ich bin gespannt. Wir haben vorhin ein bisschen eigentlich keine Vorbesprechung gemacht, weswegen ich überhaupt keinen Überblick habe, was wir heute alles besprechen. Ich bin sehr gespannt.
Du weißt schon, dass wir so ein Google-Doc haben, wo man das nachlesen kann.
Jeder hat irgendwas reingeschrieben, dann haben wir vorher ein bisschen gelabert, so, ach komm, jetzt lass aufnehmen, klick los.
Genau. Ja, ich vergesse doch sowas immer. Das ist doch wie bei Geschenken bei mir. Ich kann sowas nicht merken. Es ist da reingeschrieben und dann ist es weg.
Ja.
Du hast also, Stefan.
Gesagt, du hast Apostel geschaut.
Oh Gott, Apostel, okay. Ja, Apostel.
Abjord. Ist ein Ransom-Zitat, hat er auch gesagt.
Ja, stimmt.
Mein Mitwohner hat das früher auch immer gesagt.
Er ist halt nicht so nett.
Ja, aber irgendwie lustig. So.
Also, Apostel. Gib ihm.
Also, Apostel ist von einem Regisseur, den ihr schon mal gesehen habt bei The Raid, ich weiß nicht, wie es ausspricht. The Raid,
ja. Haben wir eins von zwei besprochen sogar, glaube ich.
Das ist, glaube ich, so ein koreanischer oder irgend sowas. Nun gut, und jetzt hat der also eine, was ist das genau? Gute Frage. Ein Horrorfilm, ja, im weitesten Sinne gemacht. Das Problem.
IMDb sagt genau, Drama, Fantasy, Horror.
Ja, genau. Das ist genau das Problem bei diesem Film, dass der sich nicht so richtig entscheiden kann, was er sein will. Und da auch immer mal dann wechselt. Also es spielt Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1905 oder so. Unser Protagonist, gespielt von einem aus Downton Abbey, von diesem Erben, ich weiß nicht, diesem Crowley-Erben, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der möchte seine Schwester aus den Fängen einer Sekte befreien und schleust sich deswegen bei dieser Sekte ein, die auf einer Insel auf einer Insel leben. Und zwar in Zuständen, die eher von noch früher, also es wirkt eher zum Teil so mittelalterlich, also ja, komisch irgendwie. Und diese Sektengemeinschaft wird angeführt von einem selbsternannten Propheten, gespielt von Michael Sheen. Soweit ja ganz gut. Und es gibt
der andere Schauspieler heißt übrigens Dan Stevens.
Ah, ja, okay, sagt mir gar nichts. Und es gibt aber in der Sekte so ein bisschen auch Führungsgerangel, weil es gibt irgendwie, die wurde gegründet von drei Männern und es ist eben nicht so ganz, ja, so ganz klar, ob der die jetzt führt oder die anderen ein bisschen mitführen oder wie auch immer, ja. Die halten eine, die nennen es Göttin, also im Endeffekt halten sie irgendein Wesen, eine alte Frau gefangen, irgendwo im Untergrund, die sie wohl auch mit irgendwelchen, also hauptsächlich Blut füttern, was die Sektenanhänger auch dann abgeben müssen und so, also spenden müssen. Und das Florieren dieser Insel, also ob da was angebaut wird und so, das hängt wohl direkt damit zusammen, wie, in welchem Zustand diese Göttin ist oder diese alte Frau halt. Die ist so ein bisschen Poison Ivy mäßig, so verwoben mit irgendwelchen Schlingpflanzen, mit der Erde und ganz komisch. Und es ist eben nicht nur Einbildung, sondern es ist tatsächlich so, wenn du der irgendwie irgendwas Ekliges in den Mund gibst, also irgendwie so eine aufgeschlitzte Ratte oder so, ja, dann fangen die Schlingpflanzen an, sich zu bewegen und blühen auf und so. Also da ist noch so ein bisschen, das ist wohl dieses Fantasy-Element. Also am Anfang hat man so das Gefühl, es ist so ein Befreiungs-Rachefeldzug. Und dann bekommt es eben diese Fantasy-Note und dann gibt's, ja, dann Mords Action, dann Torture-Porn in einer Weise, wo es weit außerhalb meiner Wohlfühlzone ist. Total strange. Also total seltsam. Völlig unnötig brutal. Und dieser Mystery Mist, also das muss ich sagen, seid ihr noch da?
Ja.
Ja. Ja. Dieses Mystery hat mich eigentlich am meisten gestört. Also das Torture war schon mir auch eine Nummer zu hart, aber das kann ich durchstehen. Aber dieser Mystery, das ist dann eben, ja, dass man sich am Ende damit begnügen muss, ja, dass es eben doch irgendwas Übersinnliches, irgendeine Geistergeschichte ist im Endeffekt. Das da bin ich dann, also ich habe zwischendrin überlegt, ob ich es aufhöre, wo ich dachte so, was soll das? Also so ein Quatsch. Ich habe es dann doch durchgestanden.
Klingt hart nach so einem Sneak-Abenteuer, ja, wo man total verstört rauskommt. So, was war jetzt das und warum?
Ja, genau.
Warum tust du mir weh?
Ja, ja, so war's. Und
auf
wenn man
Minute
sich dann
genau
halt
so lang wie Knives Out.
Oh, okay.
Ach, hey, das noch.
Wenn man sich dann, ja, langweilig war er nicht. Also das kann man nicht sagen. Aber er ist halt so, ja, wie ich sagte, außerhalb der Wohlfühlzone. Gell? So, pff, was Knives Out ja immer ist. Gell? Knives Out ist mir ja immer in der Wohlfühlzone. Aber wenn man sich überlegt, dass das eben von dem Regisseur ist, der eben diesen Raid gemacht hat, der hart auf die Fresse ist, und da geht's halt so sehr langsam und ja, und auch spannend irgendwo los und entwickelt sich was und dann wird es gebrochen mit diesen fiesen Folterszenen und so. Das ist total seltsam. Also ich kann überhaupt nicht richtig fassen. Aber also braucht man eigentlich nicht.
Okay.
Ich weiß nicht, aber also er macht schon was mit einem. Das kann ich schon sagen. Also es ist schon so, da ist mir hinterher irgendwie so pff, muss erstmal schlucken, ne? Also und nicht nur, weil echt harte Szenen drin sind, sondern auch, weil er irgendwie, ja, man stellt sich dann die Frage so, ja, was war das denn jetzt? Also ist das jetzt in erster Linie so was Übersinnliches? Geht's darum? Oder haben sie sich vielleicht doch alles nur eingebildet, aber dann passt das und das wieder nicht. Also ist schon, das kann man nicht so abtun wie keine Ahnung, irgendein Horrorfilm. Also nicht irgendein Horrorfilm, ist schon irgendwie Kunst, aber es tut auch irgendwie weh. Also ja. Also schaut das nicht, das ist nichts für euch.
Ja, ja, das das war irgendwie nach 30 Sekunden klar, fand ich. Oder als du in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, verstörend oder irgend sowas?
Ja, das
heftige trifft, Kost, verstörend. Heftige Kost. Okay, heftige gut, Kost, also genau, weg damit.
Ja. Ja. Boah, also diese Folterszenen, die sind so derb. Das macht so keinen Spaß. Naja.
Ja. Okay, also Apostel nicht schauen. Also nichts. Außer man hat Spaß an genau sowas.
Ja, genau. Aber das ist tatsächlich das Problem. An was denn? Weil er eben so viele Genres mischt, die eben doch nicht so wahnsinnig super zusammenpassen. Ja, die alle irgendwie dunkel und vielleicht auch verstörend sind oder ein typisches Genre eben sind, aber die nicht so richtig zusammenpassen. Also ich befürchte, jede Zielgruppe wird da irgendwie enttäuscht sein oder verstört sein. Also, ja, komisch. Ich weiß nicht, ob der so klug komponiert ist. Ja. Stefan, gib uns das nächste Thema.
Du möchtest nicht mehr weiter drüber reden?
Nee. Ich habe genug von das Postel.
Okay. Ja, aber vielleicht gibt's ja jemanden, der erklären kann, was das ausmacht oder warum das gut ist oder warum.
Das habe ich schon verstanden. Also, verstanden habe ich ihn schon, aber okay. Man genießt ihn nicht. Ja, wie man gestrickt sein muss, um das genießen zu können, das würde mich schon interessieren. Klang das jetzt irgendwie abwertend?
Nö, oh. Nö, positiv. Also, positiv geht kaum positiver. Wertschätzend, ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Über den Film haben wir schon mal gesprochen, aber es geht jetzt um eine Serie, oh. Snowpiercer. Oh. Ihr beide habt
weit zurückblättern.
Der Bob hat Snowpiercer vor Ausgaben schon mal besprochen und jetzt habt ihr beide die Serie, die auf Netflix gerade zu sehen ist, auch noch angeschaut.
Genau, es ist ungefähr 200 Folgen her, 446, wow. Dass ich Snowpiercer besprochen habe, der ist von 2013.
Vier Jahre, gell? Krass.
Die Folge ist von, lass mich gucken, wo steht denn das auf unserer Seite? Hüstel. Ach so, in der URL direkt. 2016 Juli haben wir, das sind über 4 Jahre, ja.
Da war Trump noch nicht Präsident.
Stimmt. Stimmt. Da haben wir es besprochen und der Film selbst ist aus dem Jahre 2013. Über den Film, Christoph, müsstest du jetzt noch ein paar Sachen sagen, weil ich habe mir zwar meine Besprechung ja. nochmal angehört, um mich nochmal aufzufrischen, aber ich habe den Film nicht nochmal geguckt.
Okay, also, Setting ist das, wir haben eine, die Welt ist eingefroren, weil wir irgendeinen Unsinn gemacht haben gegen die Erwärmung, gegen die globale Erwärmung haben wir irgendein komischen Stoff in die Atmosphäre gebracht, die dazu geführt hat, dass es eine Eiszeit jetzt gegeben hat, und zwar eine richtig heftige, so heftig wie noch nie zuvor, so minus 80 Grad draußen. Und genau. Und die einzigen Überlebenden befinden sich in einem Zug, der rund um die Erde braust, und zwar die ganze Zeit. Und in dem Zug herrscht eine Klassenbildung, also hinten sind die ganz Armen, der Abschaum, und in der Mitte die Arbeiter und vorne eben die Reichen, also eben eine Parabel auf unsere Welt. Und es gibt eine Revolution von hinten nach vorne. So, was man vielleicht noch anmerken muss, was mich, also ich habe die Serie angefangen zu schauen, nicht den Film. Und hab, ich glaube, eine Folge geschaut und hab's nicht ausreichend kapiert. Beziehungsweise ich fand das Setting so bescheuert blödsinnig, dass ich mir gedacht, nee, den Quatsch schaue ich mir nicht an. Was mich vor allem gestört hat, war, dass der Umstand, dass der Zug, der Snowpiercer, also der halt sich durch den Schnee bohrt, dass der ein Perpetuum mobile ist, also dass der Energie gewinnt dadurch, dass er immer schneller fährt. Also die müssen auch dauernd schnell fahren. Bei Speed hatten wir es damals mit einer Bombendrohung gemacht, hier hat man es halt mit einem Perpetuum mobile erklärt. Weiß ich nicht,
was das so ist. Nee, so richtig machen sie, so richtig erklären sie es, sie erwähnen das mal mit dem Perpetuum mobile, aber
Ja doch, aber sie sagen ja immer, wir müssen schnell fahren, sonst erfrieren wir, weil sonst haben wir kein, oder sonst geht das Licht aus, sonst haben wir keine Energie mehr. Also sie gewinnen
gut, aber das könntest dadurch, du ja irgendwie,
dass sie schnell fahren.
Das könntest du ja irgendwie hin erklären, was weiß ich, vielleicht kommt der Strom aus Generatoren, die an den Dings hängen und keine Ahnung. Oder
ja, das fände ich aber schön, wenn sie da ein bisschen, weißt du, bei Star Trek hätte man da irgendeine blödsinnige Erklärung gemacht, die man dann aber abheften kann im Hirn. Ja, sagen wir, ah ja, okay, deswegen ist das so. Gut, dann ist das so. Aber hier ist es eben so, da gibt es zwei Erklärungen. Einmal, dass es ein Perpetuum mobile ist, und einmal, dass diese Maschine irgendwie heilig ist. Ja, da kommt dann noch sowas Untechnisches dazu. Also im Film, in der Serie, glaube ich.
Internal Engine. Im Film genau. Heißt sie ja eine Maschine, ne?
Genau, und im Film wird ja betont, dass es ein Konstrukt ist, dass ein Mensch das erschaffen hat. Das ist ja in der Serie, meine ich. Im Film ist es ja, hat's ja sowas Heiliges irgendwie, sowas, ja, weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall, hab mich so sehr an der Serie am Anfang gerieben, dass ich sie nicht weitergeschaut habe. Hab sie dann vielleicht einen Monat oder so liegen lassen, und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt schaust du mal den Film. Und den Film, den habe ich genossen, muss ich sagen. Und da wird es so kompakt erklärt, dass ich es dann auch akzeptieren konnte, dieses Setting. Dachte ich, ja, okay, das ist halt das Setting. Und es geht halt, das wurde ja in dem Film auch viel klarer, es geht halt um diese Parabel, gell? Wie das jetzt genau dieser Snowpiercer, das ist eigentlich nicht so relevant, sondern es geht um diesen Klassenkampf im Endeffekt.
Wir haben halt einmal Weltgesellschaft in a Box.
Genau.
Und ich glaube, so rum ist es ja auch gedacht, ne? Der Film, der spielt ja ganz viel damit, dass dieses nach vorne kommen im Zug eine einzige Entdeckungsreise ist. Und je weiter du erstmal von zweiter Klasse oder dritter Klasse zu Mittelklasse zu First Class kommst, in der Serie sind es ja auch vier Teilungen, also vier Gruppen, und im Film sind es, glaube ich, nur drei.
Ja,
genau. Und
ja, und in der Serie ist es viel länger, es sind 1000 Waggons.
Genau, und im Film, ich habe in meiner Besprechung gesagt 40, ich weiß nicht, ob ich damals richtig lag, wie gesagt, du hast den Film kürzlicher gesehen, vielleicht weißt du, ob ich da ungefähr...
Nee, ich glaube, das wird nicht genannt, ich glaube, er ist ein bisschen länger, aber auf jeden Fall nicht 1000 Waggons lang, also obwohl, da muss ich sagen, auch in der Serie, wenn ich mir vorstelle, 1000 Waggons, wie lang dann dieser Zug sein muss, da passt einiges auch nicht zusammen. Ja, die sprechen, glaube ich, dann irgendwie von 16 Kilometern, glaube ich. Das würde bedeuten, dass ein Waggon nur 16 Meter lang ist. Das kommt mir ein bisschen zu kurz vor für einen Waggon von einer Eisenbahn.
Weiß nicht.
Aber auch wenn es diese 16 Kilometer sind, da ist halt eine Reise von hinten nach vorne, ja. Die laufen dann ja immer mal in die dritte Klasse hinter, ja. Das ist halt.
Die haben aber auch diesen Zug, den Zug im Zug haben sie ja in diesem Untergrund.
Ja, genau. Ja.
Also hier steht Durchschnittslänge eines Eisenbahnwaggons 25 Meter in Deutschland.
Ja, okay.
Also wenn wir 25 Kilometer, das kommt so ungefähr hin.
Naja, stimmt, ja. Ja, und als ich dann den Film gesehen hatte, hat mir die Serie plötzlich gefallen. Weil es war dann irgendwie genug Hintergrund, dass ich mich damit abfinden konnte und dann konnte ich die Serie gut schauen.
Ich hatte auch diesen Gedanken, so der Film, was ich eben schon angedeutet hatte, so diese Entdeckungsreise von hinten nach vorn und dieses Entdecken, was steckt da dahinter, also was gibt's noch alles in dem Zug, wenn du so weiter nach vorne kommst. Und Stefan hatte mich damals in der alten Besprechung gefragt, wie essen die denn und so weiter, und ich wollte es nicht verraten, weil es in dem Film halt so ein nach und nach Entdecken ist. Und in die First Class ganz vorne kommst du ja erst am Schluss, also wirklich zu erfahren, wie leben denn die anderen da ganz vorne, dass genauso wie die Leute, die du in dem Film begleitest, nicht wissen, wissen wir das auch erst am Ende. Und diese Frage habe ich mir gestellt, bevor ich mit der Serie angefangen habe ich gedacht, ich weiß das ja jetzt alles schon. Und der Film geht dann, die Serie nimmt das auch als gegeben hin, dass du das schon weißt, ja, und versucht deshalb nicht, dieselbe Entdeckungsreise nochmal zu machen, was ich enorm klug fand. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass du da in ein Loch gefallen bist, wenn du die Serie, glaube ich, tatsächlich so strukturiert ist, dass das gemacht ist für Leute, die den Film gesehen haben, und die springt sofort hin und her und geht nach ganz vorne, nach ganz hinten.
Genau, und befördert einen da
alles
auch
vorweg.
Also genau, und macht gar nicht diesen Klassenkampf. Gell? Das geht ja mit so einer Whodunit Krimi-Geschichte los, wo sie dann auch.
Ja, aber der Klassenkampf ist schon deutlich drin, also.
Ja, der kommt dann im zweiten Teil der Serie, der Staffel, gell? Das ist der, am Anfang ist das nicht Thema. Oder ja, ist ein bisschen Thema, aber es ist zu vernachlässigen eigentlich. Und hat mich deswegen eben auch überfordert, weil, wie du ganz richtig sagst, der springt mal nach vorne und mal nach hinten, man guckt dann die erste Klasse, wie die da rumsitzen und sich langweilen und bedient werden und ein bisschen in die Mitte und was soll denn das? Und das dann auch in Kombination damit, dass dieser Zug eben völlig den physikalischen Gesetzen widerspricht und auch meinen Berufserfahrungen widerspricht, ja, also Thema, ich habe ja eine Zeit lang für die Eisenbahn auch gearbeitet, also beziehungsweise nicht direkt für die Eisenbahn, aber für Eisenbahnprojekte, Thema Instandhaltung von Gleisen, ja, vor allem dann noch bei Kälte, so ein Gleis ist sofort hinüber, ja, das ist, nach einem Jahr wäre das hinüber, da könnte kein Zug mehr drauf fahren. Also es ist halt großer Quatsch, dass die da jahrzehntelang oder ich weiß nicht, wie lange sie vorhaben, ich glaube, sie fahren jetzt, glaube ich, 7 Jahre beim einen und 14 beim anderen oder so, dass die da rumfahren und draußen kann keiner sein, weil es da so kalt ist und das die Gleise instand halten, ja, das ist halt Pfeifedeckel, gell, also ist halt großer Quatsch. Und sowas hat mich eben gleich am Anfang bei der Serie so gestört, aber wenn du den Film gesehen hast, stört sich halt nicht mehr, weil du dann weißt, das ist alles nur eine Parabel, es geht um den Klassenkampf, das ist das Setting, find dich mit ab. Und dann findet man sich auch damit ab. Und dann geht es auch. Der Polizist übrigens, der da eingesetzt wird von hinten, das ist der Jefferson aus Hamilton. Deswegen, das hatte ich alles. Das ist
Marquis de Lafayette aus Hamilton.
Oder so, ja. Genau.
Ja, und Jennifer Connelly. Ja, bekannt aus allen möglichen Filmen. Ich glaube, die hat eine Liste, die ist endlos, was die Frau schon gespielt hat in ihrem Leben.
Ja, hier Beautiful Mind zum Beispiel, ne?
Ja, sowas, genau. Spielt die Head of Hospitality, also sozusagen die wie sagt man?
Chefzugbegleiterin.
Chefzugbegleiterin, genau. Ja, das ist auch sehr schön gemacht, wie diese unterschiedlichen Gruppen. Also es gibt da so eine Art Armee, das sind so haut drauf wie Nixe. Auch deren Chef spricht einen sehr eigenartigen Akzent. Was ist das, schottisch oder sowas? Ich kann es nicht so genau einordnen.
Auf Deutsch geschaut, ich weiß es nicht.
Und dann gibt es diese Hospitality-Leute, das sind da eben diese beiden Damen da, Ruthie und eben Melanie, die Hauptfigur, also eine der beiden Hauptfiguren der Serie. Und dann gibt es Engineers, das sind so Leute, die den Zug fahren vorne und irgendwie ja, so für Reparaturarbeiten und sowas da sind. Und dann gibt's halt neben den einzelnen Klassen, wo es einfach Passagiere gibt, die nichts weiter als Passagier sind, gibt's dann noch so die Brakeman, das sind so im Grunde, was ist das? Zugbegleiter, aber so technischer Natur, die so Fahrkartenkontrolleure so in der Art, ja.
Ja, so Arbeiter,
aber halt auch so, gell? Ja, aber auch so eine Sicherheitsrolle haben irgendwie, aber es ist nicht diese Army.
Ach, die meinst du? Ja, ja. Wo, die mit dem also, Undercut meinst du auch, gell?
Ja, genau, die mit dem Undercut und ihr Chef. Die sind irgendwie so eine Art Sicherheitsdienst, aber es sind nicht diese Jackboots, die Leute zusammenknüppeln.
Warte mal, werden die genannt auf Deutsch? Schieber, oder?
Brakeman.
Schieber hätten die. Also sagen, ja. Das sind die, die den Zug abschmieren normalerweise. Also früher.
Ja, so blaue Uniformen, die sahen für mich so wie Fahrkartenkontrolleure aus, so.
Ja, ja, eigentlich schon. Ja, ich kann ja auch keiner mehr raus und den Zug abschmieren, weil das macht ja die heilige Maschine selbst und außerdem ist ja zu kalt draußen.
Genau. Ja, die Kälte wird auch fies eingesetzt. Die Kälte ist ein Folterinstrument. Man hat da so Löcher im Port, wo man so Kälte reinholen kann. Die wird als
das hat es ja im Film auch schon, gell? Wo man dann den Arm rausgestreckt bekommen hat und dann ist der Arm erfroren und dann wurde er wieder reingezogen und mit dem Hammer draufgehauen und in 1000 Stücke zersprungen. Das ist ja auch, ist ja praktisch sowohl im Film als auch in der Serie. Es ist eine der ersten Szenen.
Genau. Ja. Wird auch für Exkursionen benutzt und so.
Mit ja, der und Kälte hier in der Serie. Auch gut, gell, in einem Schlauch.
Bitte?
Großer Quatsch, wo sie dann so ein Loch haben, wo sie einen Schlauch anschließen, wo dann die Kälte reinkommt und dann irgendjemanden die Kälte in den Kopf oder. Weißt du, das ist so herrlicher Blödsinn.
Ja.
Ja, aber. Ja, wenn man sich damit mal abgefunden hat, ist es okay. Und dann ist es halt, ja, dann ist es halt so ein bisschen. Es hat was Fantasy-mäßiges natürlich, aber. Dann ist es okay. Also. Und da hat mir die Serie auch Spaß gemacht. Also auch klar, als dann der Klassenkampf losgeht mit der Revolution dann, das hat Spaß gemacht. Und auch die letzte Folge. Das ist ja das Absurde, dass, ich weiß nicht, wie viele Folgen hat das? 10 oder 8?
10.
Eigentlich ist nach 9 Folgen die Staffel vorbei.
Ja.
Das ist eigentlich ein Finale, gell? Und dann die letzte Folge ist dann so ein Epilog. Oder ein Prolog zur nächsten Staffel. Total gut. Aber macht richtig Spaß und macht doch Lust auf die nächste Staffel, finde ich. Also,
echt? Fandest du? Ich fand, die hat alles in die Tonne gekloppt. Die 10. Folge fand ich total beschissen.
Nee, die fand ich richtig gut.
Ich fand die 9 Folgen toll und ich fand in der 9. diese Schlacht, ich weiß vielleicht sogar Ende 8. schon, diese Schlacht im Nightcar, die so ultra blutig wird und zu so Stroboskopen gesetzt ist und wo das Blut auch total artifiziell aussieht und so. Da dachte ich mir so, okay, was ist jetzt hier? Sind wir jetzt im koreanischen Schlachthauskino? Das fand ich eigenartig artifizialisiert so. Ja. Die Serie war vorher so ein bisschen auf Realismus gedacht.
Film war ja auch so ein koreanisches Arthouse-Schlachthaus.
Ja, ja, aber diese Art, wie der Film so seine Bildsprache oder die Serie ihre Bildsprache geändert hat und da diesem dann völlig blutverschmierte Gesicht bei Andre und so, das ich weiß nicht, das fand ich irgendwie so, dass die Serie hatte so ein bisschen, hat so ihren eigenen Stil verlassen und hat plötzlich so einen Stilbruch begangen mit sich selbst. Das fand ich seltsam, aber es konnte ich noch einigermaßen hinnehmen. Es war die einzige Folge, wo meine Frau reinkam und mal kurz auf den Fernseher geguckt hat und mich so ein bisschen fragend anschaut. Klar, so, was guckst denn du da? Also so völliges Gemetzel gerade in dieser Disco da. Und so ist der Rest der Serie ja eigentlich nicht. Also wenn dann First-Class-Szenen wieder sind und Ruthie mal wieder irgendwie Streit zwischen Leuten, die gerade Champagner schlürfen, schlichten muss, dann ist es ja ganz, ganz anders in dieser Serie. Und und dann die 10. Folge, wie du sagst, erst so ein bisschen Epilog, wo ich auch dachte, das ist nett, dass sie das jetzt noch so ein bisschen abbinden. Und dann, interessanterweise, wenn die IMDb aufmacht, das erste Foto, was einem oben angezeigt wird bei der Serie, spoilert diese letzte Folge.
Echt?
Was man zum Glück wahrscheinlich nur versteht, wenn man gesehen hat, was da drin passiert. Aber wenn man über das Foto ein bisschen nachdenkt, dann spoilert es einen trotzdem. Und ja, natürlich ist das eine Eröffnung für die zweite Folge, aber die ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Und das...
Oh, scheiße, du hast recht. Das ist ja furchtbar.
Und ich ja, das, ich weiß nicht, ich fand, ich finde es okay, dass es eine zweite Staffel geben soll, aber ich, nee, fand ich irgendwie, nee.
Ah, doch, ich habe da jetzt Blut geleckt.
Ich will die auch sehen, aber ich fand die Art, wie diese Serie so nochmal ein komplett neues Thema aufmacht und es völlig aus dem Nichts kommen lässt und völlig unnötig, weil es hätte noch so viel zu erzählen gegeben, wie die Revolution ihre Kinder frisst und wie das neue Aufbauen von Strukturen und so weiter schwierig ist und so weiter. Also da hätte so viel...
ja, das kann ja kommen.
Ja, klar.
Ja, nee, das ist die
Frage. Das hätte man in so einem Epilog auch schon mal anteasern können. Stattdessen verhaften sie zwei Salatdiebe, aber das ist dann auch so, okay, ja, habe ich verstanden. Weiß nicht. Ich hätte mir was anderes gewünscht von der letzten Folge und ich fand diesen Teaser so an den Haaren herbeigekratzten Unfug,
stimmt,
um nochmal Action auch da reinzubringen und auf dem Zug rumzulaufen und so, also muss nicht sein.
Was ich ja eine Zeit lang oder eine lange Zeit lang immer versucht habe zu ergründen, ist, inwieweit die Serie die Vergangenheit des Films darstellt. Weil der Film spielt ja irgendwie 14 Jahre nach Start, also nach Eiszeitbeginn. Und die Serie nur auf halbem Weg dahin, ich glaube 7 Jahre oder so. Und es wird ja im Film, fahren die doch zum Beispiel an so gefrorenen Leuten vorbei, wo sie sagen, hier, das sind die, die haben vor so und so vielen Jahren, haben die letzte Revolution gestartet und hier und da sind sie geendet und sind gefroren da irgendwo draußen. Ja. Hat halt nicht funktioniert. Und da dachte ich, das ist wahrscheinlich die Geschichte, die da erzählt wird in der Serie. Und hab dann immer so drauf gewartet, so wann kommt denn das und wann kommen denn diese 4 oder 7 oder ich weiß nicht, wie viel es waren. Aber das, also bisher wurde es ja ein bisschen enttäuscht. Also ich glaube, auch das kommt nicht mehr. Ich glaube, das ist nicht im gleichen Kanon findet es statt, die Serie und der Film.
Den Eindruck habe ich auch, weil schon allein, dass es mehr Klassen sind und so weiter und
auch das, was jetzt passiert gegen Ende oder jetzt eben in der zweiten Staffel, das passt überhaupt nicht mehr in den
Aber ich finde das auch nicht schlimm. Also ich finde das auch nicht so schlimm. Wie du schon sagst, das ist so eine Allegorie, die irgendwie da, das passt schon.
Ja, die ist weitergedacht im Endeffekt auch in der Serie.
Genau.
Eben mit den Mehrklassen.
Gerebootet. Und so, also. Noch vor Beginn der ersten Serie gerebootet.
Genau.
Ja. Also festzuhalten bleibt, Stefan, du musst es gucken. Bist du überhaupt noch da?
Ja, wach? Ich bin noch da, sonst könnt ihr
aber auf jeden Fall erst den Film.
Auf jeden Fall erst den Film, schauen. Und auf jeden Fall gucken. Das ist sehenswert.
Ja.
Das sieht auch optisch toll aus und Jennifer Connelly als Melanie Cavill ganz toll.
Also den Film, den habe ich ja irgendwie immer noch in meiner Zuschauenliste. Jetzt wollte ich gerade Leseliste sagen. Aber da der Christoph mich in letzter Zeit ja so vollbombt mit Sachen, die ich gucken muss, komme ich halt zu nix.
Einfach nix komme ich. Ich habe auch aufgehört zuzuhören.
Ja, aber es ist ja schon schöner, wenn wir gemeinsam über was sprechen können.
Auch wenn ich das ist eigentlich schon schön.
So Sachen hier wie diesen Apostel nicht schauen werde.
Ja, das sage ich euch dann ja aber auch immer.
Ja, da warnt es uns. Das ist ja auch schon sehr nett. Ja, das heißt, den Film, wie gesagt, habe ich auf der Liste, klingt auch nach wie vor interessant und spannend. Ja, vielleicht bespreche ich ihn in 4 Jahren wieder.
200 Folgen, ja. Sehr gut.
Wenn wir über Staffel 2, 3 und 4 geredet haben.
Aber das ist ja, genau. Das ist 200 Folgen, das hätte ich nie gedacht. Also für mich war das noch sehr präsent.
Hab ich auch überrascht.
Ja. Tja, siehst du mal.
Eine Folge hingegen ist nur her, dass Christoph und ich über La Revolution gesprochen haben.
Oh.
Wir hatten ja letzte Woche schon angedroht und das sei hier die Warnung. Jetzt kommen Spoiler, holt eure Telefone raus und springt eine Kapitelmarke weiter, wenn ihr La Revolution noch schauen wollt oder nicht gespoilert werden wollt, weil ihr es gerade schaut oder.
Und was mache ich jetzt?
Du möchtest noch schauen?
Nee, ich habe keine Ahnung.
Glaub ja, nicht. Dreh den Kopfhörer leise, also, mach dir noch ehrlich, einen Drink und ich schreibe dir, wenn du
WhatsApp, nein, ich alles gut.
Nachricht, wenn es weitergeht.
Es war nur.
Also, es gibt ja so Filme, wo man nicht spoilern darf eigentlich, aber ich finde die meisten, wenn die durch einen Spoiler kaputt gemacht werden, dann waren es halt auch nicht richtig gute Filme oder nicht richtig gute Serien. Und mich stört es häufig nicht, wenn ich weiß, wie es endet und guck dann eben, wie das gemacht wird und ob es mich trotzdem fesselt. Ja. Und La Révolution hat mich auch beim zweiten Mal gefesselt. Also,
du hast es zweimal geguckt?
Ja, ich habe es mittlerweile zweimal geguckt. Das ist einfach eine tolle Serie. Die macht einfach so richtig Spaß. Haben wir ja letztes Mal schon gesagt.
Ja.
Dass sie gut aussieht und toll klingt, haben wir schon gesagt. Jetzt gehen wir mal zum Inhalt.
Genau. Achtung, jetzt wirklich eine Kapitelmarke weiter, die heißt iPhone und Widgets. Das heißt, dann ist hier Kino und Film und so weiter ist fertig. Und dann geht's um Technikgequatsche.
Echt? Alle anderen Filme machen wir erst nicht? Ja, okay.
Hast du so festgelegt? Ich kopiere nur, was du schreibst. Wir haben ja kein Vorsprechen gemacht, das haben wir schon angedroht. Also, ja, jetzt haben wir anderthalb Minuten noch rumgequatscht. Jetzt können wir auch wirklich mit dem Spoiler anfangen. Ach ja.
So, Frage.
Ich war ja letzte Woche sehr angetan.
Ah ja, okay. Ah, jetzt nicht mehr?
Nee, also ich finde halt, es ist wieder so eine Serie, das hatte ich weiß jetzt leider nicht bei welcher. Es läuft halt alles auf diese eine letzte Folge hinaus, wo halt, ach, das war diese Drogenserie aus Freiburg.
Biohackers.
Biohackers, genau. Und hier sind es vielleicht die letzten beiden Folgen oder so. Du hast ja da so begeistert erzählt, so, ah ja, hier hat die Revolution schon angefangen. In der letzten Folge steckte noch jemand in die Bastille. Da war nichts mit Revolution anfangen. Irgendwie, also entweder haben wir unterschiedlich, ich habe dann nochmal geguckt, so, habe ich nur die Hälfte geguckt oder, ja, also irgendwie,
Du hast natürlich recht, die richtige Revolution in Paris und so oder in Versailles, die hat natürlich noch nicht begonnen. Das ist vollkommen richtig. Nee, aber in dem Ort.
Vielleicht falsch verstanden, ja.
Ja. Ja, aber grundsätzlich ist das doch schon Revolution. Also, wir müssen ein paar grundsätzliche Sachen. Also, die erste Frage ist das eine Zombie-Serie? Denn das ist das, was der Stempel, der ihr immer aufgelegt wird oder aufgestempelt wird.
Ich sehe es als Vampir-Serie. Also
ja,
blaues Blut, irgendwie ein anderes Blut, meine ich, mal bei Vampiren gehört. Ich kenne mich ja viel weniger mit diesem Vampir- und Gedönsquatsch aus als du. Beißen den Nacken. Ach, Moment, das kennen wir doch. Dann, ich gebe mein Blut, also irgendwie, das hat man, glaube ich, schon mal besprochen, als wir uns gesehen haben. Wenn du das, also so, es reicht nicht, den zu beißen, sondern du musst dem dein Blut geben und dann wird der halt auch zu einem Vampir. Oder du machst ihn dann entsprechend so zu einem Vampir.
Zum Untoten, ja.
Oder zum Untoten. Und von daher, ich fand das jetzt überhaupt nicht zombie-mäßig, sondern
ich auch nicht.
Klassisch. Also mich hätte es auch nicht gewundert, wenn die dann noch hätten fliegen können. Diese übermächtigen Kräfte und so. Ja, das ist doch alles so Vampir-Gedöns.
Genau. Oder glitzern.
Geglitzert haben sie jetzt nicht so.
Ja, aber guter Punkt. Die waren mehr Vampir als heutzutage sogenannte Vampire in Vampirfilmen. Obwohl sie eher als Zombies, ich weiß nicht, es wird nicht, doch, es wird genau angesprochen. Es wird ja in der Ende der ersten Folge, kommt ja dieses Romero-Zitat, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, dann kommen die Toten auf die Erde. Ja, also spätestens ab der ersten, Ende der ersten Folge weiß man, okay, das wird ein Zombie-Plot. Und kommen noch so ein paar Zitate, ja, so Tote, die jetzt wieder erwachen, die Hand so hochstrecken gegen den Himmel, so als würden sie aus einem Grab herauskommen. Also es sind lauter so Romero-Zitate. Aber eigentlich, gut, sie essen halt Fleisch, weil es halt noch ein bisschen ekliger ist als nur Blut zu trinken. Aber eigentlich hast du recht, eigentlich sind es eher, also die zerfallen ja auch nicht, sondern im Gegenteil, die werden ja immer fitter, gell?
Ja, total.
Vielleicht ein bisschen zum Plot, haben wir, glaube ich, letzte Woche noch nicht so besprochen. Die Idee ist die, dass es unter den Adligen praktisch eine Verschwörung gibt, die dieses Zombie oder dieses.
Ich mache aus meinem Bier jetzt ein Herrengedeck.
Dieses.
Ich trinke Metaxa.
Sehr gut. Untoten-Virus unter den Adligen verbreiten, um halt die Adligen zu einer neuen Spezies zu machen, zu einer Unsterblichen, die eben, da ist dann auch wieder so ein bisschen, nicht sehr parabolisch, sondern es ist halt, wird direkt angesprochen, so, wir fressen die, oder das Volk ist dazu da, uns zu ernähren, das war doch schon immer so. Das ist halt jetzt ein bisschen weniger im übertragenen Sinn. Ja. Und und die werden halt richtige Blaublüter, ne? Also überhaupt ist
sehr schön.
Einiges ist schön, ne? Einiges, was wir eben so benutzen oder was wir so für Aspekte im Kopf haben, was diese Zeit betrifft, wird halt jetzt so ein bisschen anders erklärt, ja? Also wie gesagt, die Blaublüter liegt daran, dass die wirklich blaues Blut hatten, weil das die Unsterblichen, die Untoten haben. Dann auch die Guillotine, ja? Guillotine war ja das einzige zulässige Hinrichtungswerkzeug ab der Revolution oder in der Revolution. Und das liegt halt daran, dass man diese Untoten nur dadurch töten kann, indem man ihren Kopf abtrennt. Deswegen braucht man die Guillotine, ganz klar. Deswegen gibt es halt keine Erschießungen mehr dann ab der Französischen Revolution. Völlig logisch. Lauter so Sachen, ne? Oder auch, warum die Trikolore eine Trikolore ist, fand ich so gut.
Oh, wow, das hat mir so gut aus. Also, das ist ja die letzte Folge da.
Fantastisch.
Das sieht so toll aus.
Da liegen halt, also großes Massaker, und da liegen dann Tote, und da liegt halt ein toter Revolutionär, also ein Mensch, Blut überströmt, und neben ihm liegt halt so ein toter Blaublüter, und da haben sie dann so ein Laken drüber gedeckt, um die Toten abzudecken. Und zwischen denen ist halt so ein bisschen Lücke. Dadurch ist zwischen denen das Laken nicht gefärbt. Und jeweils, wo es sie berührt, ist es halt blau oder rot gefärbt. Und dieses Laken wird dann eben abgenommen und ist dann halt die neue Flagge. Die dann von der Marianne natürlich auch, ja, also auch die kommt vor, geführt wird als die neue Flagge. Also so, es ist so fantastisch gemacht und das dann noch unterlegt mit dieser tollen Musik.
Ja.
Ah, da geht einem das Herz auf. Das ist einfach so klug und gut.
Das ist jetzt quasi die Fortsetzung von diesem ganzen Hamilton-Thema in Frankreich. Selbe Zeit.
Ja, genau. Total.
Währenddessen in Frankreich.
Ja. Meanwhile.
Zombies.
Die haben sich gerade eine neue Flagge gegeben, die anderen auch.
Ja, genau. Aus Blut. Ah, fantastisch.
Ja. Hättest du es, jetzt sind wir ja in dem Spoiler-Teil, wenn dir vorher jemand gesagt hätte, hier übrigens, das sind alles Vampire und die beißen, und hättest du das schlimm gefunden, wenn du das gewusst hättest?
Ja, wie gesagt, ab Ende der ersten Folge weiß man es ja eigentlich, wenn man ein bisschen Hintergrundinformation, also wenn man ein bisschen Romero-Filme gesehen hat. Von daher hat mich das nicht gestört. Also ich habe mittlerweile irgendeine Kritik gelesen, die eben so geschrieben hat, ja, ist halt Französische Revolution mit Zombies, weil es halt auch schon Pride and Prejudice mit Zombies und hier Red Dead Redemption und weiß der Teufel was. Ja, und kommt ein bisschen zu spät, ja, hat den Trend so ein bisschen verpasst und was soll denn der Quatsch jetzt noch? Und da finde ich, okay, hat es nicht richtig verstanden, weil also ich finde eben nicht, dass es nur, wir erzählen so ein Kostümschinken und dann noch ein paar Zombies, um es zu würzen. Also es ist schon mehr als das. Und wie gesagt, es sind noch eigentlich keine Zombies im engeren Sinne. Also
nee, also ich fand's sehr schön und ich war dir auch sehr dankbar, dass du mir da eben genau nichts gesagt hast und nicht mal Andeutung gemacht hast, dass ich eben selber rausfinden konnte und ersehen konnte, okay, in die Richtung läuft das. Aha, ja, es klingt nach Zombies. Nee, es sind gar keine Zombies. Für Zombies waren es für mich auch einfach viel zu wenige. Also irgendwie Zombies.
Das verbreitet sich auch nicht so schnell, gell? Weil die ja immer die Leute bewusst anstecken müssen. Ja,
ja, genau, du musst sie nehmen und dann musst du ihn kalt machen und dann musst du ihn impfen und dann musst du vorher Blut abnehmen und naja, so ganz knusprig sind die ja dann auch nicht mehr, wenn die so blaublutig sind. Gut, das kann auch andere Gründe haben.
Voll geil, der Vater von dem, oder?
Der Vater, der ist auch ganz schön
ruhig. Ah, super. Der, weißt du, da ist so ein Comte, also ein Graf.
Ja, das Halbhus.
Und der erklärt seinen Sohn praktisch zum neuen Grafen. Ach genau, er war noch nicht Graf, sondern er war nur der Bruder des Grafs, gell? Und der Bruder ist aber hinüber. Und jetzt wird der Sohn, also der Neffe des ursprünglichen Grafen, wird zum Grafen ernannt. Und der ist halt der Oberzombie. Und bewirft sich halt sofort mit seinem Vater. Also sein Vater hat das wohl nicht so geplant irgendwie. Wo er sich auch da, was, wie hast du es genannt? So, ja, created a zombie. Created a monster. Das ist halt, ja. Wenn man das Monster schafft, dann muss man es halt auch kontrollieren. Gell? Hat er aber halt nicht.
Gar nicht. Also irgendwie nicht mal eine Sekunde oder so. Also, nee. Absurd.
Und wird dann relativ schnell umgebracht von seinem Sohn. Und sein Sohn setzt ihn auf so ein Kanapee irgendwo im Schloss. Und dann fragen ihn die Diener so, ja, sollen wir den wegräumen? So, nee, lass den sitzen. Ich will, dass der da verrottet. Und dann verrottet der da in seinem Schloss. Essen? Auch, ja, nee, aber es ist auch ein
Sofa. Das ist ein Sitzmöbel.
Ein Sitzmöbel, okay.
Ein Chaiselong.
Ah ja, das hätte ich, Chaiselong.
So was in der Art ist das, glaube ich. Ja, fantastisch. Hat mir gut gefallen. Also überhaupt der Bösewicht, also der junge Kant. Eine fantastische Figur, wie der da an,
wie der rumläuft,
an seinem Schreibt.
Auch wie seine, ja. wie seine Vasallen.
Diese so vier leicht tuntige Vasallen, die ihn umgeben. Fantastisch. Und dann sitzt er an seinem Schreibtisch, kaut an einem Knochen. Man denkt das so, ja, er kaut an so einem Hühnerbein und so. Und dann geht's halt näher ran, so, und dann sieht man, oh nee, ist ganz schön roh und ist wahrscheinlich Mensch. So gut.
Oder wie der einen Untertanen verspeist.
Ja.
Und auch dieser absurde Baum. Also das ist ein cooles Setting. So dieser Baum in der Mitte von der Insel. Und da werden immer die Leute festgekettet, um, weiß ich nicht, zu verhungern oder irgendwas.
Um verfüttert zu werden.
Genau. Und in dem Fall jetzt in der Situation, verfüttert zu werden.
Mhm. So gut.
Ja.
Ja, zwei Wermutstropfen habe ich.
Ich habe keinen Wermut da, sonst hätte ich jetzt einen Manhattan. Ja.
Was wolltest du sagen? Was hättest du?
Ich habe später dann auch besser, da habe ich mich ja letzte Woche ein bisschen drüber beschwert, dass ich die Charaktere alle nicht auseinanderhalten konnte. Ja, wenn man dann mal so drei Folgen tief drin ist und sich nicht zu viel Zeit lässt, kriegst du echt die auseinander dividiert. Also man kommt rein.
Ich habe zwei Wermutstropfen und zwar warum lassen die meine Lieblingsperson, die wirklich unfassbar niedliche Comtesse, am Ende sterben? Was soll das? Das nehme ich übel. Warum konnten sie die nicht wenigstens zum Unsterblichen machen? Machen sie ja nicht, oder? Oder verstehst du das anders?
Nö, ich fand das war offen gelassen.
Ein Hauch offen bleibt's, ja, aber
ja.
Sie haben sie beerdigt, oder? Also richtig offen ist es nicht.
Haben sie die wirklich beerdigt?
Ich glaube, sie haben sie, oder?
Ich dachte, für mich war so das Gefühl so, jetzt könnte er sie sich erholen.
Ja, genau, war für mich auch so, ja, alles easy, jetzt seid ihr beide unsterblich.
Genau, jetzt könnt ihr wieder ein Paar sein.
Ja, genau. Und dann lassen sie einfach sterben? Ich so, was? Was soll denn das?
Vielleicht hat sie keinen Bock mehr gehabt.
Keine Ahnung. Das fand ich nicht schön. Und was ich eigentlich vermisst habe, was ich auch noch... diese Sache mit Marianne, ja, also Marianne ist ja eigentlich so ein Symbol, ich glaube, das ist keine Person, die es wirklich gab, soweit ich weiß, also, wir haben jetzt gelernt, es gab sie doch, aber eigentlich so in der Geschichtsschreibung...
Wer war Marianne nochmal?
Na, die so mit der Maske, die so halb entstellt ist, also die Anführerin von den Rebellen.
Ah, ja, okay, alles klar.
Okay? Und die Marianne...
Das war so gut geschminkt, das war so toll geschminkt,
ja,
als sie abgenommen hat, das sah so gut aus.
Und die Marianne ist so ein französisches Symbol, also für die Revolution oder für die neue Republik im Endeffekt. Die hängt zum Beispiel in den Rathäusern in Frankreich.
Die hat auch bei Vikings mitgespielt.
Ja, stimmt, die hat bei Vikings mitgespielt. Das ist die Frau von Björn Eisenseite oder eine der Frauen. Vorher war es das Symbol für das Königreich war irgendeine andere Figur, die irgendwie anders hieß, ich weiß nicht. Und das ist aber eben keine echte historische Person, sondern das ist mehr so, ja, wie so eine Göttin oder wie so eine, ja, das ist einfach so ein Symbol. Und wir lernen jetzt hier, dass es doch eine Figur war und dass es die Anführerin der Rebellen war, was ich super finde. So, jetzt ist es aber so, dass die Marianne ja in der Regel oben ohne dargestellt wird oder so mit rausrutschender Brust, ja, kennt man ja auch dieses ganz berühmte Bild, ja, was man wahrscheinlich
mit der Flagge und so.
Mit der Flagge so, genau. Wo ich dachte so, dieses Zitat, Leute, das ist doch eine Netflix-Serie, da kann man doch Brüste zeigen. Da kann man
eine Brust
zeigen. Zeig doch bitte dieses Bild, das wollen wir doch sehen. Ja, haben sie leider nicht. Vielleicht kommt es noch, mal sehen. Zweite Staffel. Ich hoffe. Mhm. Weil das ist eben so, die Serie ist eben so stilisiert in vielem. Ja, die, zum Teil ist es auch einfach in die Fresse, aber zum Teil ist es auch einfach, was die Musik angeht, was die Bilder angeht, was diese Flagge angeht. Das ist einfach so toll stilisiert. Und da finde ich, gehört dieses Bild einfach dazu. Also. Ja. Mal gucken.
Mal gucken. Der Stefan kommt vielleicht zurück oder er hustet noch ein bisschen.
Stefan hustet. Hm. Ja, Bob, haben wir dir Lust gemacht, diese Serie zu schauen, obwohl du jetzt die Plots kennst?
Jein. Ja, nicht so richtig.
Nee, das ist auch nicht, das ist nicht dein Genre.
Grundsätzlich so ein bisschen Hochglanzvampire von mir aus, aber also nicht jetzt Twilight, sondern so die Bilder, die ich mir auf IMDb angeguckt habe, so ja, von mir aus. Aber so richtig, dass ich jetzt einen Zug dazu entwickle, das morgen anzugucken, wahrscheinlich nicht.
Also ich liebe das. 10 von 10. Das ist, also ich finde das. Aber das ist halt auch mein Ding.
Das ist genau deine Serie. Hätte ich genau, die geguckt, so bevor du sie geguckt hast, hätte ich sie dir unbedingt empfohlen.
Ja. Das, so Historiengedöns, das ist ja tolle Musik, ja, das Barockmusik ist auch genau mein Ding. Dann noch Vampire. Also das, ja, das trifft es einfach bei mir so sehr. Schöne Menschen. Ja. Mehr davon bitte. Ich will davon mehr sehen. Stefan, schaust du dir die zweite Staffel an, ja, oder?
Ja, denke schon. Also das werde ich schon machen.
Bin gespannt, ob sie eine bringen. Ich hoffe es. Ja. Aber das ist ja bei Netflix immer nicht so sicher.
Jetzt reisen sie alle nach Paris und räumen da auf.
Genau, es wirkt eigentlich so, gell? Das ist jetzt...
Ja.
Jetzt
nach Paris. Erst das Dorf hier und dann Paris. Und dann die ganze Welt. Voll
geil, der König, oder?
Ja.
Voll geil. So, der ist das eigentliche Monster. Mit diesen furchtbaren Klauen.
Ja, aber es ist halt, also diese letzte. Halt
der Oberblaublüte.
Genau.
Ja. Super.
So, das war der Spoiler-Teil.
Mhm. Schaut das.
Herzlich willkommen zurück, alle die jetzt übersprungen haben. Wie versprochen geht es jetzt um iPhones. Endlich mal wieder ein bisschen Technikgeplauder, Bob.
Ist das so? Du hast das da reingeschrieben, oder?
Genau. Nee, ich glaube du. Aber also plus Widgets habe ich reingeschrieben, aber iPhone nicht. Aber genau, ich habe ja mir, hatte ich ja letzte Woche schon erzählt, oder vorletzte Woche, dass ich mir ein neues Telefon bestellt habe.
Dass du UPS testen wolltest.
Oh, hör auf.
Was war denn da los?
Keine Ahnung.
Es kam halt nicht.
Irgendwann stand da, der Kunde wünscht sich Zustellung am nächsten Tag. So, nee, wünscht der Kunde sich nicht. Der Kunde möchte, dass das Telefon jetzt hier ankommt, ihr Penner.
Das ist aber auch sehr schön, dass es dann auf dich geschoben wird. Das ist ja,
das steht dann so.
Da steht nicht irgendwie, wir haben es verkackt, tut uns leid, sondern wir schieben das jetzt einfach mal. Das ist jetzt der Kunden.
Wir wollten es ja heute liefern, aber der Kunde wollte nicht. Keine Ahnung, warum nicht.
Zustellung am nächsten Tag. Ja, und dann am nächsten Tag war auch nix. Also und auch bei irgendwie UPS niemand zu erreichen und so weiter. Also, Föhn habe ich gekriegt. Aber gut, es kam dann doch noch an dem Samstag irgendwie, ich glaube der UPS, ich habe mit UPS telefoniert. Und er meinte so, naja, warte mal bis 14 Uhr, bis dahin soll es eigentlich kommen. Und wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall am Montag zugestellt. So, Alter, nee, das ist keine Option. Also,
Genau.
Ist ja schon so, eigentlich ist ja, mein Gott, ist halt nur ein Telefon. Aber trotzdem, wenn es dann da ist. Ja.
Kann ich dich ganz toll verstehen, ja. Aber es war dann irgendwann da.
Genau, es kam dann 14.30 Uhr kam es so. Ich war echt schon so, okay, 14 Uhr durch, alles klar, kommt heute nicht mehr. Toll, danke, Penner.
Und dann hast du erstmal ein Unboxing-Video für TikTok. Nein, was?
Nein, Quatsch, ich habe irgendwie 3 Fotos gemacht, ja, aber auch nur, weil Podcast-Kollege Chris von Mumpitz und Glitzer und mit dem ich ein 2 Papas mache, der hat mir am Tag vorher schon die Fotos schicken können von seinem neuen Telefon. Und da habe ich, musste ihm dann zurückschicken. Ja, und es fühlt sich gewohnt an. Das Tolle ist halt dieser Formfaktor. Das ist halt wieder wie dieses, ich glaube, es war das 4er oder so, mit diesen harten Kanten, glatte Seiten, nicht irgendwelches runde Gedöns. Total geil. Liegt super in der Hand, fühlt sich riesengroß an. Also es ist gleiche Größe wie das 10er. Ich hatte ja vorher das 10er. Aber irgendwie der Bildschirm einfach mal aufgezogen und man dachte vorher schon so, na, der Bildschirm geht doch bis zum Rand, was willst du denn? Und dann guckst du das an und denkst dir so, nee, der Bildschirm geht bis zum Rand. Und wahrscheinlich in 3 Jahren denkst du dir so, nee, der Bildschirm geht bis zum Rand.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist dann wahrscheinlich wieder so ein Wahrnehmungsfehler.
Ja.
Sehr schön. Und merkt man von der Prozessor-Power einen Unterschied oder ist das vom 10er nicht so gravierend oder wie fühlt sich das an? Jetzt von der so Geschwindigkeit von allem Möglichen.
Es fühlt sich alles sehr geschmeidig an, aber ich habe auch bei dem Alten nie das Gefühl gehabt, oh Alter, ja, rechne fertig. Ich habe gefühlt weniger Situationen, wo er sich mal irgendwie verschluckt, aber gut, das liegt ja wahrscheinlich eventuell eher an was anderem als an dem Prozessor. Wenn der irgendwie noch Quatsch mitrechnen muss, ist das ja noch was anderes. Aber ja, nö.
Also im Wesentlichen Display, Formfaktor, Handling, neue Batterie.
Kamera.
Und die Kameras.
Alter, ja. Schwede. Also das ist halt echt schon ein Schritt, wenn ich meiner Frau Fotos schicke von unserer Tochter, so, oh, also dann, sie guckt dann halt die von ihrem 8er verglichen mit dem jetzt hier und das ist halt schon so, okay, nee, warte, wir machen ein Foto, gib mal dein Handy her. Vorher war es halt so, ja, jeder macht halt Fotos. Und jetzt wird halt das neue. Ich habe jetzt auch wieder Porträtmodus mehrfach verwendet. Das ist schon echt cool. Also da entstehen richtig schöne Bilder.
Sehr schön.
Ja, also ich bin begeistert, aber ich glaube, kaum jemand hat erwartet, dass ich was anderes sage.
Vermutlich nicht, nee. Gib dein Vertrag 5G her, hast du das schon ausprobieren können?
Nö, ich habe noch den alten Vertrag gelassen. Ich muss den jetzt mal umstellen. Ich glaube, der gibt kein 5G her. Ich habe auch ein bisschen Angst vor 5G, weil dann drückt man den falschen Knopf und dann ist der Vertrag leer.
Ach so, ich dachte jetzt, weil du verstrahlt wirst oder so.
Genau.
Gibt's da so Verschwörungstheorien, gell, was 5G angeht?
Ja, dass du hier Corona oder irgendwas kriegst durch 5G.
Neu programmiert wirst.
Ja. Klar, wir werden alle gechippt durch 5G. Der Bill Gates macht das. Der dümmste Verbrecher aller Zeiten. Ich hatte jetzt nur mit einem ehemaligen Arbeitskollegen neulich gesprochen. Der hat sich gerade ein 5G-Handy auf der Android-Seite gekauft.
Mhm.
Und hat dann mal so ein bisschen rumgetestet, unter anderem in Frankfurt in der Innenstadt. So Konstabler oder sowas, oder Hauptwache, weiß ich nicht genau. Und kam da auf relativ bescheidene, einstellige Megabit-Zahlen. Und war dann so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, er war sehr underwhelmed meint dann irgendwie so, wenn er das bei sich draußen auf dem Land, er wohnt ein bisschen außerhalb von Frankfurt, mit LTE testet, da gibt's natürlich weit und breit kein 5G, aber gibt's halt wenigstens LTE, dann hat er da wenigstens irgendwie 70, 80 Mbit und dann 5G mitten in Frankfurt ist dann einstellig und dann denkst du dir so, und das ist jetzt die Zukunft, da fehlt noch was. Also,
ja gut, aber die sind ja gerade erst dabei, es auszubauen.
Also. Genau. Ja, aber das ist halt so, die Werbeplakate sind halt sowohl von den Diensteanbietern als auch von den Telefonherstellern brüllen sie dir von allen Seiten 5G entgegen.
Du musst jetzt 5G haben.
Und du musst das jetzt haben und dann hört man so den ersten Bericht aus der Praxis und das Ergebnis ist so, ja nee, kannst auch noch ein Jahr warten, ist so wurscht so ein bisschen. Und jetzt in Corona-Zeiten erst recht, weil...
Du bist ja eh zu Hause.
ist man ja eh zu Hause, genau. Ja, und als ich da mit ihm sprach, habe ich gedacht, so, jetzt mache ich das doch mal hier bei mir, Frankfurter Stadtrandgebiet, LTE, 5 Striche, 5 von 5, machst du mal einen Speedtest, habe ich gemacht, 72 Mbit, auch ein bisschen traurig für die 500, die da beworben werden bei der Telekom, aber auf der anderen Seite, im Endeffekt 70 Mbit reicht dann auch so.
Ja, also, du hast ja auch nicht so einen Vertrag, wo du unendlich, oder also, was willst du denn aufs Handy laden, was so riesige Datenmengen ist? Gut, wenn du den Computer dran hängst oder so, aber sonst?
Naja, das geht schon schnell. Also ich meine, klick dich mal eine halbe, dreiviertel Stunde durch Instagram durch, mach 2, 3 Fotos oder ein Video von deinem Kind, wie es irgendwie Laufrad fährt draußen, und hab da die iCloud so eingestellt, dass es das sofort in die iCloud schiebt. Also wenn du dein Telefon mal nicht so einstellst, bei jeder Einstellung im Hinterkopf an den Vertrag denkst, sondern mal die alle Einstellungen so setzt, wie du sagst, das Ding ist ein Internetgerät und jetzt lass es mal spielen, lass es mal machen, ja, wofür es gebaut ist. Alles so einstellst und mal diese Bremsen, die man da absichtlich reingebaut hat, weil diese Verträge so scheiße sind, wenn du diese Bremsen mal alle rausnimmst, dann sind 10 Gigabyte ganz schnell weg. Du drehst ein 4K-Video von dem Kind, wie es mit dem Laufrad versucht, das Pferd zu fangen, und drückst Stopp auf dem Video, das Handy fängt an, das in die Cloud zu laden, als Backup-Gründe, und sofort sind 600, 700 Megabyte hochgeladen, bevor du es fertig in die Hosentasche gesteckt hast. Und das ist ja auch gut so. Ich meine, das soll ja in die Cloud. Wenn ich das Telefon 2 Ecken später versehentlich in den Fluss schmeiße, dann möchte ich, dass das Ding in der Cloud ist. Aber macht man halt nicht, ne? Weil ist ja alles komisch. Wir sind ja goldene Bits in Deutschland.
Ja.
Aber wie viel Verträge, also wie viel Gigabytes habt ihr so euch geshoppt? So? Wie kommt ihr aus im Monat?
Ich glaube, ich habe 3 Gigabyte oder so. Und ich komme in der Regel nicht da. Ja, das geht, aber ich komme nicht damit aus. Ich habe jetzt heute gerade gesagt bekommen, dass ich jetzt bei 80% bin.
Heute ist der dritte.
Wollte gerade sagen, heute ist der dritte. Oder geht deiner nicht von 1 bis 1?
Ich glaube, der geht nicht von 1 bis 1.
Ach so, okay. Das
nee, ist bei manchen, der geht immer von so. Da, wo du begonnen hast mit dem Vertrag.
Bei der Telekom geht das, bei O2 ist das so, dass sie von Vertragsbeginn bis Vertragsbeginn gehen. Also immer einen Monat weiter dann. Bei der Telekom sind es tatsächlich Monate. Also da.
Nee, aber das kann nicht sein, dass ich in den letzten 3 Monaten, das wäre schlimm. Ja gut, ich kann es, dadurch, dass ich eben diese Runterladfunktion von Netflix benutze, da spare ich schon einen Haufen Daten. Aber zum Teil will man dann halt doch irgendwie unterwegs mal ein bisschen YouTube oder vielleicht doch mal irgendwas bei Netflix schauen, was man nicht runtergeladen hatte oder so. Oder ja, und wofür ich unheimlich viel brauche, ist halt Podcasts. Ich höre viele Podcasts beim Autofahren und die habe ich halt in der Regel nicht runtergeladen oder einen Teil runtergeladen. Ich habe dann immer auf das Lust, was gerade nicht runtergeladen ist.
Ach so, ja gut.
Und dann streame ich es halt, gell? Und dann läppert sich schon. Das
was ich nicht mache. Bei mir wird nicht gestreamt. Die Podcasts belegen 22 Gigabyte auf dem Telefon, aber streamen tue ich nicht. Also ich habe 12 Gigabyte und jetzt in Corona-Zeiten, ich glaube, ich habe es ein einziges Mal geschafft und das war, weil ich irgendeinen dummen Fehler gemacht habe.
Ja, meistens ist es so, man schaltet es aus irgendeinem Grund, schaltet man das WLAN aus, weil man in irgendeinem schlechten WLAN ist und weiß, dass man schneller ist, wenn man mit Daten fährt, und dann vergisst man es wieder anzuschalten und dann ist mir die ganze Zeit auf, ja, und dann.
Und dann ist es leer.
Ja, irgendwie so ein
genau, dann bin ich zu Hause. War
das einzige Mal, dass ich die 12 Gigabyte gekillt habe, ja, ansonsten in Corona-Zeiten nichts genau. Machen einfach irgendwie.
Bin ich zu Hause und will irgendwas, irgendeine Netflix-Serie runterladen und lade gleich die ganze Serie runter, und bin noch auf Daten, ja, und dann war es das. Das ist schon passiert, ja. Und dann stellt man fest, dass die Serie scheiße ist, dass ich sie gar nicht hätte runterladen.
Nein!
Auch das ist schon vorgekommen.
Ja. Tja. Und Widgets.
Widgets
hier noch in unserer Liste.
Genau.
Erzähl.
Hast du was?
Widgets. Alter Hut,
genau.
Ja, komm, wie viele alte Hüte hat Android dem iPhone geklaut und jetzt haben wir halt mal eins zurückgeklaut.
Ja, da habe ich nicht verstanden, warum ihr da so lange gebraucht habt für, weil das ist schon so lang klar, dass es so gut ist. Verstehe ich nicht. Also habe ich nie verstanden, warum das Apple nicht gemacht hat.
Ich habe mich immer noch nicht richtig rangetraut. Deswegen wäre meine Frage mit Widgets jetzt an eigentlich Bob, aber eigentlich an euch beide. Für was benutzt ihr das?
Also für Wetter benutze ich es am meisten eigentlich.
Das heißt, du machst dein Handy an und die erste Seite Homescreen hast du irgend so einen Klotz, wo der dir Wetter anzeigt oder so.
Nee, nicht nur Wetter, sondern der mir tatsächlich Regenradar anzeigt. Also ich schaue auf meine Home-Seite, also auf meine erste Startseite, und da ist ein, also es nimmt drei Kacheln ein, also wie für drei Symbole, ist ein Ausschnitt hier von, also hier Luftbild, und da sehe ich, dass es gerade bewölkt ist und dass über Würzburg Regen ist und so, ja. Und da sehe ich halt dann, ich weiß nicht, Regenradar kennt ihr wahrscheinlich, gell?
Ja.
Das sehe ich da halt. Ja, und da gucke ich morgens, muss ich den Kindern Regenklamotten anziehen, da muss ich nicht irgendeine App aufmachen, sondern das sehe ich sofort. Ja, sehe ich sofort, okay, Regenwolke kommt. Wenn man dann noch weiß, dass man in der Westwindzone lebt und dass man in der Regel damit rechnen kann, dass das Wetter von Westen kommt, kann man damit schon viel anfangen. Und dann halt das Gleiche noch für Wetter der nächsten Tage.
Mhm.
Also wie kalt, wie warm. Was ich auch hauptsächlich dafür nutze, um zu wissen, also ja, morgens meine Frau, wenn wir aufwachen, fragt mich, wie wird's Wetter heute? Und dann schaue ich noch halb schlafend da drauf und sage, 2 bis 10 Grad, und dann weiß ich, okay, sie muss die Kinder warm anziehen. Ja, da musste ich keine App öffnen und nichts.
Okay, ja, verstehe ich, das ist cool. Ja.
Dann habe ich ein Widget, was die Podcast-App anspricht, was im Endeffekt nur ein Play-Button ist, wo ich eben draufklicke und dann wird weitergespielt.
Das, was zuletzt gelaufen ist.
Das, was zuletzt gelaufen ist, genau.
Benutzt es dann auch irgendwie 3 Felder oder 5 oder?
Nee, 1. Ist einfach nur ein Feld wie ein Symbol.
Das ist cool. Das geht auf dem iPhone noch nicht, oder Bob?
Marco hat in irgendeinem, Marco Arment, Overcast-Programmierer, hat in irgendeinem Podcast darüber geredet, dass er überlegt, was er damit machen kann. Vielleicht kommt das demnächst mal, aber ich glaube tatsächlich, dass es keine Widgets gibt, die nur ein Icon groß sind, sondern es wären dann immer 4 Icons als kleinste Einheit.
Mhm.
Und dann, was ich sehr nutze, ist so Schnellanruftasten. Das ist auch ein Widget. Das ist dann praktisch ein Link zum Anrufen von einem Kontakt, einem bestimmten. Und da habe ich so auf einer Seite habe ich so meine wichtigsten Kontakte. Also so direkt die nächste Seite.
Achso, ja, dann blättest du irgendwie eine Seite weiter oder drei und dann sagst du.
Sehe ich hier die Gesichter von meiner Familie und von meinen Kollegen, und da muss ich nur auf einen drauf, nur einen Klick, und dann ruft es den an.
Das ist für so Leute, die das Telefon als Telefon benutzen. Für die das Fortlöschen.
Genau.
Ich telefoniere ja immer nur,
Sprachsteuerung benutzen, ja.
Ich telefoniere ja immer nur, wenn ich unterwegs bin und also im Auto fahre meistens, und dann sage ich halt meinem Auto so, was es machen soll. Also meinem Handy. Meinem Auto sage ich nicht, fahr mich nach Hause. Ach, wie schön. Meinem Handy sage ich dann, ruf den an, und dann.
Ja. Dafür lispel ich zu sehr. Das versteht mich nicht.
Meins steht auf Englisch, und ich muss dann die deutschen Namen meiner Freunde immer auf Englisch versuchen auszusprechen. Das ist ungefähr.
Genau, lustig.
Das ist ganz schlimm. Und da hast du selber noch ein Ü im Nachnamen, da kannst du nicht mal den Namen deiner eigenen Mutter Kruger. Da richtig reindiskutieren.
Call Kruger.
Aber darf du deiner Mutter nicht sagen, das ist Mom, und dann kannst du sagen,
ja, ja, genau, Mutter. Das ist Mutter, Vater, Bruder, Oma, Frau, das geht alles als Shortcut sozusagen, dann brauchst du nur sagen, call my wife, und dann macht er das. Und das reicht ja in der Regel auch, so viel telefoniere ich nicht.
Also so Sprachsteuerung benutze ich überhaupt nicht. Also das,
ich rede dauernd mit Siri.
Ja, Bixby ist halt so beschissen, schwer vom Begriff, der kapiert halt gar nichts. Also
das hört man immer wieder, dass der Bixby nichts kann.
Völlig
wertlos. Ich habe noch nie mit ihm geredet, aber ich glaube, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, muss ich mal mit Bixby reden.
Das ist halt so wie mit jedem anderen Gehörlosen zu reden. Er versteht halt nichts.
Oh Gott.
Und macht dann irgendeinen Unsinn. Ja. Ah, ja.
Hast du gerade alle Gehörlosen über einen Kamm geschoren, dass sie Unsinn machen?
Nein, habe ich nicht. Ich habe nur meine Erfahrung. Wir haben ja einen Gehörlosen in der Firma, und bei dem ist es leider tatsächlich so. Den sagst du irgendwas und er sagt, ja, alles klar, und macht dann irgendeinen Quatsch. Ja. Gibt wahrscheinlich
ja, auch. Nee, also gehe ich von aus. Meine Widget-Anwendungen sind im Grunde ähnlich von denen, mit denen von Christoph. Also ich habe mich jetzt so ein bisschen dran getraut. Ich finde, das große Feature bei iOS 14 ist eher diese App-Library, dass du dieses Ungemach von App-Seite, also Homescreen-Seite 3 bis 35, wenn man so 500 Apps auf dem Handy hat, dass man diesen Unfug mal aufgeräumt kriegt und das ist halt, dass du jetzt halt sagen kannst, okay, ich habe jetzt vielleicht noch 2 oder 3 Homescreen-Seiten und dahinter gibt es dann einfach eine alphabetisch und mit Suche und Gruppierung automatisch gruppierte, automatisch angeordnete sogenannte App-Library. Ach, ihr
konntet auch nicht gruppieren konntet ihr doch bisher, oder?
Gruppieren konnten wir und suchen konnten wir, das ist alles kein Problem, aber jetzt gibt es da so einen Automatismus, der die Dinge sortiert und gruppiert nach so Kategorien, die in denen sie im zum Beispiel im Store sortiert sind. Also das Ding weiß ja aufgrund der Tatsache, dass sagen wir mal, Spiele stehen ja im Store in der Kategorie Spiele und da drunter vielleicht nochmal unter Action-Spiele oder 3D oder irgendwas und solche ähnlichen Gruppierungen oder Produktivitätssoftware, irgendwas, was mit Finanzen zu tun hat, irgendwas, was mit Netzwerk zu tun hat, irgendwas, was mit Kalendern zu tun hat oder so, da gibt es ja Kategorien im Store und das heißt, dass die Software hat ja so Metadaten zu den einzelnen Apps und kann demzufolge auch von sich aus, ohne dass du das sortieren musst, sinnvolle Gruppen von Apps bilden und die in Ordner stecken oder dir halt einfach eine alphabetisch sortierte Liste anzeigen, die du schnell durchscrollen kannst oder schnell zu G springen kannst, weil du jetzt genau diese Google-App brauchst oder sowas. Und das haben sie jetzt ein bisschen revolutioniert. Du hattest vorher schon immer die Suche und konntest jetzt irgendwie GOO eintippen und dann findet er auch ganz, ganz flink deine Google-App. Und das war wahrscheinlich für viele Leute auf dem iPhone auch immer der Weg, wie man diese eine App von Seite 12 findet, ohne 11-mal rechts zu swipen. Und jetzt haben sie das eben anerkannt, dass viele Leute einfach zu viele Homescreens haben mit zu viel Geruschel, was nicht mehr aufgeräumt ist, was keine Ordnung mehr hat.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Und 12, ja, siehst du. Ich hatte immer nur 4 Gott. Oder 5, aber dafür hatte ich unfassbar viele Ordner und habe halt auch nichts mehr gefunden. Das ist die andere Seite dieser Medaille. Und jetzt
ich hab 3 und die sind alle nur halb voll.
Okay.
Und das sind alle Apps, die du hast?
Nö, ich habe noch so eine Library, wo alle drin sind.
Oh, okay, ja, das ist ja dann quasi das.
Genau, aber die benutze ich nicht. Wo sie eher drin sind, ich habe auf meiner Startseite, die auch nicht ganz voll ist, habe ich eben, wie gesagt, so ein paar Wetter-Widgets und habe 2 Ordner und dann habe ich so noch die häufigsten Icons, die ich so habe. Auf der nächsten Seite habe ich fast nur so direkt Telefonanrufe und auf der dritten Seite habe ich dann noch so ein bisschen Gerümpel, was man, ja, Disney Plus, Prime Video, Lidl Plus App und so ein Kram. Übrigens auch ISS-Tracker-Widget kann ich sehen, dass heute zwischen 4.27 Uhr und 4.29 Uhr die ISS wieder zu sehen ist.
Ist aber sie bewölkt heute.
Ja, richtig.
Das sieht ihr ja auf dem Wetter-Widget nebendran.
Genau. Ja, und das war's. Also ich könnte wahrscheinlich sogar noch ein bisschen aussortieren. Ich habe vor ein paar Tagen das Smartphone von meiner Schwiegermutter eingerichtet und bei meiner Mutter ist es, glaube ich, ähnlich. Da schaffe ich es in der Regel so, dass ich es auf eine Seite alles bringe, alles Relevante und alles andere lasse ich im Hintergrund und wird nicht benutzt. Also es ist sehr aufgeräumt. Also dieses mit den mehreren Seiten, wie das bei euch bei Apple ist, wie das bei mir auf dem iPad und Pod auch ist. Ist halt sehr unübersichtlich, gell?
Naja, ja gut, aber das soll jetzt dadurch besser werden.
Ja.
Genau. Also ich habe auf meiner ersten Seite jetzt so ein Smart Stack, also das ist so ein Widget mit mehreren Widgets sozusagen, wo die, alles was bei Apple mit KI gesteuert wird, heißt ja Siri. Also darf da Siri entscheiden, was da gerade zu sehen ist. Und es funktioniert erstaunlich gut. Also ich habe da zum Beispiel in diesem Stack sind halt so Sachen wie Kalender, Wetter natürlich, Fotos, Maps und Siri darf dann auch selbst noch entscheiden, was es da noch reinstecken möchte. Und manchmal steckt es mir da zum Beispiel meine Wassertrinken-App rein. Wenn es mal wieder meint, du müsstest mal wieder was trinken, dann zeigt es das da an. Morgens zeigt es in der Regel den Kalender oder das Wetter des Tages an. Was es auch manchmal macht, ist, wenn du zum Beispiel einen entgangenen Anruf hast, dann schlägt es dir dort vor, willst du den nicht mal zurückrufen.
Das ist cool.
Taucht dann da einfach auf und dann steht da hier, du könntest mal deinen Bruder zurückrufen, weil du hast einen entgangenen Anruf von deinem Bruder, wo du nicht rangegangen bist. Das ist ja dann durchaus auch, naja, aber oft ist das ja sinnvoll. Also man guckt das dann an und wenn du es eine Weile lang nicht machst, dann fängt er auch wieder an, andere Sachen vorzuschlagen. Was er auch manchmal macht, ist, wenn du so Pattern hast, dass du zu gewissen Uhrzeiten des Tages, zum Beispiel morgens, immer auf dem Klo als erstes Instagram aufmachst oder so, dann schlägt er dir vor, dass du sagst so, usually, irgendwie sowas wie, oft die erste App des Tages oder so ähnlich und schlägt dir dann halt vor, willst du jetzt diese App aufmachen und dann ist die da schon. Oder so Sachen wie, du schließt Bluetooth-Zubehör an, also sprich, du steckst dir deine AirPods in die Ohren und er kommt dann und sagt, üblicherweise, wenn du diese AirPods in die Ohren steckst, machst du danach Overcast auf, weil du Podcast hörst.
Ja, das ist natürlich cool.
Und dann,
ja, das ist natürlich schon noch einen Schritt weiter, als Android das macht. Also da ist gut weitergedacht.
Bei mir ist das auf dieser links vom Homescreen-Seite ist dieser Stack, der ist automatisch erschienen oder vielleicht habe ich den noch mal rein. Und der hat Fotos drin, die habe ich euch jetzt gerade, das Foto, was er mir jetzt gerade zum Angucken vorgeschlagen hat.
Total süß. Schick mir das bitte mal. Ich glaube, ich habe das nicht.
Das ist
mit diesem seitlichen
Kopf bei der Rose. In unserer WhatsApp-Gruppe ist es okay. Christophs Frau mit unserer Tochter auf dem Schoß und die Rosa neben dran.
Die Kinder machen beide so lustige Gesichter, so gelangweilte.
Ja.
Fantastisch.
Genau, also Fotos ist bei mir in diesem Smart Stack direkt auf der Startseite auch mit drin. Und da ist es halt auch so, dass der teilweise Sachen ausgräbt. Das ist ja das Tolle an dieser iCloud Photo Library, dass du halt wirklich so alle Fotos, die du in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren oder wie lange man so Smartphones halt schon hat und was da alles, oder man kann ja auch noch viel ältere Fotos damit reinkippen, alles, was da drin ist, und er gräbt halt immer so Sachen aus, wo er dann, was weiß ich, jetzt hatte neulich mein Bruder Geburtstag und dann gräbt er halt irgendwelche alten Fotos, weil er halt weiß, heute ist der Tag, wo dein Bruder Geburtstag hat, dann gräbt er halt alte Fotos von meinem Bruder aus, weil er hat natürlich auch diese Gesichtserkennung über die Fotolibrary drüber gejagt.
Cool.
Ja. Und fängt dann an, oder wenn, dann hat ein Kind Geburtstag oder irgendwie eine Tochter von einem Freund oder sowas und dann zeigt er dir halt Bilder, wo die
Stefan, du musst aufhören mit sowas. Oh Gott.
Ich habe aus einem gemeinsamen Urlaub, der ungefähr 14 Jahre her ist, gerade, das hat er mir auch vorgeschlagen, das war das Bild, was irgendwie, als die Sendung losging, hat er mir gesagt, guck dir doch mal das Bild an. Dafür sucht der Robert mit einem gemeinsamen Freund ein Feuer anzumachen auf einem Balkon in Südfrankreich.
Beide
halb nackt.
Und sehr bleich.
Beide oben ohne, sehr bleich.
Bin ich ja immer.
Wohl Anfang des Urlaubs.
Genau. Ja. Ja, und heute hat er mich ja voll gespammt mit Fotos von Christoph und mir, wie wir in der Adria baden.
Vor 14
bei
Jahren.
5 Grad vor 14 Jahren.
Genau. Und auch du extrem bleich und ich extrem braun.
Das ist so fies.
Super.
Tja.
Ja, das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Und es ist schon auch noch eine Nummer weiter als bei Android. Also es geht bei Android vieles nicht, was ihr da jetzt geschildert habt. Ja, gut weitergesagt.
Also seit ich dieses Foto-Widget oder seit dieses Smart-Widget da gelegentlich auch mal Fotos sozusagen discovered, die irgendwie entweder thematisch passen oder einfach Zufall sind oder warum auch immer er sich die KI entschieden hat.
Ja.
Und meine Frau dann das auch gesehen hat und sie aber auch bei sich drauf gemacht hat. Seitdem kommt es tatsächlich häufiger vor, dass wir uns gegenseitig plötzlich unser Handy hinhalten und sagen, ey, guck mal. Und dann so dieser Moment, wenn wieder irgendein völlig absurd arbiträres Foto ausgewählt wird, so wie eben dieses Bild gerade, wo wir da versuchen, den Grill anzukriegen. Ja. Wo du dann denkst, das hätte ich jetzt im Leben nicht angeguckt, dieses Foto, aber jetzt ist es halt zufällig da stimmt. Und dann muss ich halt schmunzeln. Und dann,
ja, das ist ja überhaupt das Problem mit diesen ganzen Unmengen an Bildern, die wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben, und eben verstärkt seit es Smartphones gibt noch, die Vermutung hatten wir ja schon immer irgendwie, dass wir einen Haufen Fotos machen, die wir nie wieder anschauen werden. Und das wird natürlich durch sowas jetzt endlich behoben, dass man es eben jetzt doch sich die Bilder anschaut, die wir vor 14 Jahren in Lackanow, oder das ist ja noch älter, in Lackanow gemacht haben. Das ist ja eigentlich sehr schön. Das gibt den Fotos ja auch wieder einen Wert, den die gar nicht hatten.
Ja, genau. Und das Tolle ist, du kannst halt dann auch das, also du klickst das Foto dann an, dann geht die Foto-App auf und dann hast du das Foto halt auch im Kontext der Bilder rechts und links daneben.
Echt? Bei mir gibt es dann nämlich immer nur so vorgeschlagene Fotos für heute und dann sehe ich halt, also das Foto und das andere Foto, was ich vorhin erzählt habe, die sind halt nebeneinander und nicht quasi dieser Urlaub, wenn ich das aufmache.
Ja, aber du kannst oben in der Ecke, glaube ich, auf... Hey, warte mal. Das irgendwie, ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt habe ich es auch gerade. Das geht aber irgendwie. Ich krieg's jetzt gerade auch nicht hin. Doch. Du musst dann oben in der Ecke auf All Fotos klicken und dann siehst du es im Kontext seiner Nachbarn.
Ja, oh ja, sehe ich gerade. Danke.
Und dann kannst du quasi da rechts und links und kannst du, was ist, ich finde das jetzt das Foto von diesem Urlaub oder von irgendeinem Geburtstag oder so, und dann kannst du halt die anderen auch noch angucken, die dann noch dazugehören. Und mittlerweile macht Apple da ja auch relativ, die haben ja so, was KI angeht, so ein bisschen den Versuch auch gestartet, dass das iPhone selber in der Lage ist, zu bewerten, was ist ein gutes Foto und was ist kein gutes Foto. Also so an so Dingen wie, was weiß ich, Farbumfang, Schärfe, sind da Personen zentral, die groß genug sind, deren Gesichter scharf und so weiter und so weiter. Also klar,
dass nicht der ganze Schrott immer auch gezeigt wird, das ist cool.
Ganz genau, dass nicht der ganze Schrott gezeigt wird, und wenn irgendwie auf einer Party irgendwie 30 Fotos entstanden sind und 12 davon sind völlig unterbelichtet und rauschig und 2 sind aber irgendwie ganz gut, dass er dir dann halt das eins von den Guten, ja, irgendwie von den halbwegs Guten hinhält, wo dann vielleicht auch durch die Gesichtserkennung klar erkenntlich ist, da ist jetzt eine Person drauf, von der hast du in deiner Library noch 790 andere Bilder, die ist dir möglicherweise wichtiger als diese andere Person auf dem anderen Foto, von der wir noch 3 weitere Fotos haben oder gar keine anderen. Und darauf versucht das Ding so ein bisschen zu erkennen, was wäre denn das eine Foto von dieser Party, das ich dir jetzt präsentiere. Und das funktioniert meiner, zumindest mit meiner Fotolibrary und meinem Gefühl nach, besser und besser über die iOS-Versionen hinweg.
Es wird immer besser, ja. Das Lerngefühl, lernen die einfach immer mehr, machen sich hier nochmal Gedanken, verknüpfen da nochmal Sachen.
Genau.
Ja. Manchmal finde ich es halt quatschig, wenn er mir irgendwie von vor 4 Jahren Bilder zeigt und mich fragt, ob das meine Tochter ist. Der weiß, wann die auf die Welt gekommen ist. Da war die noch nicht da. Ja, das war eine unqualifizierte Frage. Aber okay.
Gut. Sehr gut. Ja,
gut, also Skynet wird noch nicht übernehmen. Das
ja, vielleicht hat er irgendwas herausgefunden. Ja? Er hat gesagt, wenn das jetzt deine Tochter ist, dann muss er sich ganz neue Gedanken über die Zeit und alles andere machen. Dann waren vielleicht andere Grundannahmen falsch.
Ja.
Wenn das ihre Tochter lernen. Ist, dann ist das auch ihre Tochter, Herr Giesbert. Forschen Sie das mal nach.
Genau.
So ein Mystery-Element.
Ach ja, es reicht, wenn es mir einfach ein paar Sachen anzeigt. Ich habe jetzt auf Empfehlung vom Chris, den ich vorhin auch schon erwähnt habe, mir mal Scriptable installiert. Das ist eine App, wo man so JavaScripts schreiben könnte oder auch einfach sich welche kopieren kann. Bob, bist du noch da oder hast du dich gerade ausgeschaltet?
Ich bin hier,
alles okay, gut. Alles klar. Genau, man kann die Scripts runterladen oder einfach kopieren und dann benutzen und da dann eben alle möglichen Widgets mit Skripten befüllen. Und da habe ich jetzt eine, die mir irgendwie die 7-Tage-Inzidenz für unseren Landkreis anzeigt. Und da könnte ich theoretisch auch mehrere machen mit unterschiedlichen Landkreisen, wenn ich irgendwie unterwegs wäre oder mich, keine Ahnung, andere Städte auch noch interessieren. Ist natürlich jetzt in Covid-Zeiten interessant, oder auch den Verbrauch von meinem Datenvolumen. Die habe ich jetzt im Moment noch auf der ganz letzten Seite liegen, weil ich eben ich scheue mich noch so ein bisschen vor dem großen Umräumen, wenn ich jetzt anfange, die Sachen vorne,
ja,
das schiebt es dann halt, schiebt es immer weiter, und das nervt mich am meisten, ich kann keine leere Seite
Ja, furchtbar.
Nach ganz vorne schieben. Ich würde gerne einfach eine leere oder eine Seite mit einer App nach ganz vorne schieben, und dann fange ich da das an einzuräumen und dann schmeiße ich hinten langsam alles raus. Das geht irgendwie nicht.
Kleine Zwischenfrage. Ihr könnt doch auch keine Stellen freilassen, oder? Also bei euch werden die immer weitergeschoben, alle anderen Apps, oder?
Also du kannst auf einer Seite unten Freiraum lassen, aber nicht irgendwo. Freiraum.
Ah, okay. Das heißt, du kannst nicht frei platzieren, so ich mach dieses Ding hier hin, mach dieses dort hin, und es schiebt dann immer den ganzen Wurm weiter. Ist immer so ein Wurm, gell?
Genau.
Ja, aber unten am Ende, also unten
immer auf einer Seite,
ja. Einer Seite, da kannst du aufhören, voll zu machen. Also du könntest eine halbvolle Seite haben, das ginge.
Genau, du kannst ja alles oben voll machen, aber du kannst nicht links und rechts und in der Mitte frei.
Ja, also ich habe ein Bild vom Lucius auf meinem, als Hintergrundbild, und ich habe halt die Apps darum positioniert. Das heißt, in der Mitte ist ein Loch, damit das Gesicht offen bleibt.
Das ist schön, ja.
Das geht bei euch nicht.
Nee.
Nee, Hintergrundbilder auf dem Homescreen sind des Teufels.
Warum? Du hast schwarz oder so, gell?
Ja, natürlich. Das ist ein OLED-Display. Was glaubst du, was das Strom spart?
Sehr gut.
Ja, und das absolute Highlight-Widget, was ich jetzt hier drauf habe, das wird euch beide extrem freuen. Es gibt auch bei dieser Skript irgendwo bei unter GitHub eins, wo man sich die vorrätigen Rollen Klopapier im nächsten DM anzeigen lassen kann.
Ich war letzte Woche tatsächlich im DM am Donnerstag und hab spaßeshalber mal geguckt, wie viel Klopapier da ist. Es war tatsächlich keine einzige Scheißrolle da.
Echt?
Ich hab gesagt, die spinnen, die Deutschen. Was soll das?
Bei uns im Nachbarort sind es 689. Also, hier ist alles ruhig und entspannt.
Nee, in Seligenstadt keine einzige Scheißrolle am letzten Donnerstag.
Siehst du, ich habe gedacht, ich fülle meinen Vorrat mal auf, weil im März hatte ich noch irgendwie so,
wenn du einer entspannt von den Preppern bist.
Ja, genau. Nee, im März hatten wir ja noch irgendwie in Frankreich farbiges Klopapier gekauft, weil wir das immer machen, wenn wir in Frankreich sind. Und dann ging dieses ganze Preppen los und wir dachten so, Klopapier, ja okay, das Thema betrifft uns nicht, haben wir genug von. Und dann ist das ja wieder abgeebbt und wir haben das völlig aus den Augen verloren und jetzt ging das plötzlich wieder los und diesmal gucke ich in unseren Vorrat und denke mir so, oh,
Scheiße.
Mist. Also wir waren jetzt irgendwie
das noch so mal bei vor drei Wochen gekauft.
Genau, 3-4 Rollen oder so. Dann hatte ich jetzt aber auch keine Lust und dann in einer Facebook-Gruppe hier von unserem Stadtteil wurden dann immer so Fotos gepostet vom DM und vom Rewe und wieder alles ausgeräubert war und so. Und ich wollte da nicht hingehen, weil ich jetzt sowieso also vieles einfach nur noch mit Online Zeug mache, Rewe-Lieferdienst und so. Und dann konntest du beim Rewe auch schon teilweise keins mehr klicken oder ganz viele Sorten waren halt weg und so. Und dann habe ich gedacht, ach komm, Amazon, mal gucken, was da geht. Und dann habe ich bei Amazon eine große Packung Klopapier bestellt.
Wenigstens farbig?
Nee, weiß, aber
es gibt so schöne farbige Sorten hier.
Echt?
Also es ist ja nicht so, dass wir es in der Vorbesprechung schon hatten, aber es ist wirklich hübsch. Pink und grün und ein knalliges Orange und hellblau. So mal, schön.
Muss ich gar nicht mehr nach Frankreich.
Ich glaube, ich bestelle
eine große.
Noch mal was.
Mach das mal.
Meine Frau freut sich, wenn so ein riesen Paket ankommt. Was hast du denn bestellt? Steht doch dein Name drauf. Ich habe nichts bestellt. Und dann kommt ein Klopapier raus.
Du bist der Deutsche, die Amazon-KI erwartet von dir, dass du Klopapier jetzt hortest. Nee, aber ich habe das dann bestellt, einfach nur eine Packung, weil ich eben dieses Thema Rewe-Kampf da mit irgendwelchen Covidioten an der Klopapierbar mich zu prügeln nicht haben wollte. Und dann gucke ich ins Tracking von diesem Amazon-Paket und dann kommt es aus England. Und wenn man jetzt weiß, dass Ende des Jahres da die Zollschranken hochgehen und die Engländer wenig Bäume haben und Papier importieren müssen, dann kriegt das so einen gemeinen Beigeschmack. Also ich habe den Engländern jetzt noch ihr Klopapier weggepreppt.
Ja, sehr gut.
Diese Amazon Fulfillment Center, wo du bestellst, ganz normal bei Amazon.de und auch nicht irgendwie Marketplace oder so, sondern ganz normales Amazon Prime Produkt. Null Anschein, dass das von irgendwo anders kommt. Dann klickst du drauf und im Paket-Tracking siehst du dann, dass es irgendwie das Amazon Fulfillment Center irgendwo südlich von London plötzlich dein Paket losschickt. Da denkst du dann schon, das war jetzt nicht meine Absicht, den Engländern ihr Klopapier wegzukaufen. Aber Amazon wollte
eigentlich so nicht, dass es so krass dann noch transportiert wird. Man will ja nicht so ein Transportprozess in Gang setzen für beschissenes Klopapier. Also
ist dann doch
oder unbeschissen.
Trotzdem am übernächsten Tag da.
Ne? Also es macht ja noch schlimmer. Also.
Ja, gut, ich meine, mit dem LKW, das geht schon. Also es muss jetzt nicht fliegen, um so schnell zu sein. So weit ist das ja nicht nach England, aber
Das ist schon eine krasse Ressourcenverschwendung. Also
da ja, das
greift mir ja schon ein bisschen an den Kopf, oder?
Also fühlte mich dann auch aus, also vor allen Dingen wegen dem Brexit, aber schon auch irgendwie wegen der Umwelt ein bisschen schlecht, als ich, aber du kannst es ja vorher nicht beeinflussen, du weißt es ja auch nicht.
Nee.
Der Amazon klar. macht ja da immer, was er will. Also, ja, habe ich schon öfter gehabt, so, auch wenn du irgendwie so, keine Ahnung, bestellst mal Kabel oder irgendwas und dann guckst du ins Tracking. Ich track das immer mit dieser Deliveries-App auf iOS und auf dem Mac, die wirklich sehr fantastisch ja, ist und auch kürzlich nochmal geupdatet wurde. Und dann kriegst du da solche, ja gut, China, das bei eBay oder so, dann das siehst du ja dann, aber da heißt, steht ja dann immer dabei, Versand aus Hongkong und dauert 3 Wochen oder so. Ja. Da weiß es ja vorher, aber so diese England-Nummer oder Niederlande, da fällst du einfach so rein, ohne dass du das vorher weißt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Tja, kommt nicht alles aus Bad Hersfeld. Sonst.
Gefühlt aber schon viel.
Ja, schon.
Ja. Liebe Hörer, wenn ihr irgendwelche coolen Widgets habt, die ihr gerade auf iOS oder für den Christoph Android nutzt, schreibt uns gerne. Ich bin, auch wenn ich mich noch nicht so richtig an die Umsortierung rantraue, ich bin gespannt, was da noch so alles geht. Ich glaube, da sind echt coole, spannende Sachen dabei und ich möchte es auf jeden Fall weiter testen. Nächstes Thema. Yatzo. Oddjob. Wer von euch hat das reingeschrieben?
Das war ich.
What?
Ich hätte es vermuten können.
Ich geht's um Musik? Jazz, ja, es geht um Musik. Dass der Jazz nicht vom Christoph kommt. Ich hatte ja neulich mal sicher, irgendwann...
Ich war sicher, das wäre irgendwas am Computer gewesen.
Nee, es ist tatsächlich Musik. Und zwar für Kinder. Ich hatte ja mal den Reggae Hasenbo empfohlen und dabei...
Den höre ich jeden Christoph. Tag. Oh, Reggae Hasenbo, ich muss einen kurzen Einschub machen. Wir haben jetzt neulich das Buch über den Siebenschläfer, der nicht einschlafen kann, gekauft. Weiß nicht, kennt ihr das auch? Auch sehr süß.
Ich kenne den Siebenschläfer, der nicht aufwachen will.
Oh, nee, ich kenne den, der nicht einschlafen. Jedenfalls haben wir das angefangen zu lesen, aber dann wollte sie nicht, dass weiter gelesen wird. Und dann habe ich angefangen, das zu erzählen. Und dann denkst du dir so, was könnte denn noch für ein Tier vorbeikommen, das dem armen Tier jetzt, dem Siebenschläfer hilft, dass es endlich einschlafen kann. Und dann habe ich natürlich auch den Reggae Hasenbo, weil mit den hören wir eh jeden Tag, den kennst du ja. Dann kam der Reggae Hasenbo vorbei, gibt dem Siebenschläfer ein bisschen was von seinem Kraut und dann essen die das Kraut zusammen und dann schläft der Reggae-Hase ein und der Siebenschläfer schläft nicht ein.
Achso, und der raucht das Kraut noch.
Raucht das habe ich dann nicht erzählt, aber so, ich für mich, ich habe mich so gefreut über das Kraut, was dann da plötzlich aufgetaucht ist vom Reggae-Hasen. Sie hat es natürlich nicht verstanden und hat sich einfach natürlich gefreut, dass der Reggae-Hase jetzt auch noch, der Bu-Bu-Bu, auch da vorbeikam und ja.
Sehr schön.
So, also du hast den Reggae-Hasen genau empfohlen.
Ich hatte den empfohlen und jetzt habe ich wieder mal ein bisschen Musik für Kinder. Und zwar Jazz Zoo, geschrieben mit, also wie Jazz und Zoo, aber nicht mit 3 Z, sondern nur mit 2. Von einer Gruppe namens Oddjob. Ich glaube, da steckt auch ein Film dahinter, aber wir haben jetzt erstmal nur die Musik entdeckt. Zu haben auf Apple Music, Spotify und wahrscheinlich auch mit Plastik. Und was das ist im Grunde tatsächlich einfach instrumentale Jazzmusik, die aber versucht, und wie gesagt, da gibt's glaube ich Animationen und Film dazu, aber es funktioniert auch ohne Bild, Tiere zu, also Zoo, deshalb Tiere zu hörbar zu machen mit Jazzinstrumenten. Und
also wie Peter und der Wolf, halt, nur mit Jazz.
Genau, aber ohne Text halt. Da wird nicht, also Peter und der Wolf gibt es ja auch dann mit Erzählungen und Geschichten und so.
Gibt's auch mit Text, aber muss auch nicht mit Text.
Ja, genau. Also, und ja, hier ist dann halt irgendwie, weiß nicht, der Elefant ist klar, der trompetet dann natürlich, da hast du dann Trompeten und so weiter. Aber da ist dann halt auch irgendwie das Pferd und die Wespe und das Känguru und der Wal. Walgesänge, klar, kann man viel machen. Es gibt ein paar Tiere, die sind so offensichtlich, eben wie der Elefant. Und ein paar Tiere, die sind weniger offensichtlich. Und nebenher ist das aber sehr hörbare Jazzmusik, die bei unserer Tochter jetzt tatsächlich auslöst, dass sie sich freut, wenn sie die Tiere erkennt und dann immer sagt, das ist Känguru, das ist Känguru, das ist Känguru und dann rennt sie da rum und freut sich, dass sie das erkannt hat und bei anderen Tieren dann immer kommt, was ist das für ein Tier, was ist das für ein Tier, Papa, was ist das für ein Tier und dann musst du immer zum iPad laufen und musst gucken, wenn du es nicht selber weißt und die aber auch für uns Erwachsene gute gut gemachte Musik ist, die dich im Hintergrund nicht nervt, also die du gut hören kannst. Und wenn ich jetzt
naja, das kommt ja auf dich an, gell?
Für dich jetzt vielleicht nicht so, Christoph, aber ich glaube, weil, Stefan, würde das durchgehen.
Sowohl ja. hier als auch bei dem Reggae-Hasen-Bo frage ich mich, tolle Ideen, tolle Projekte, gibt's das nicht auch mit guter Musik? Warum muss denn das mit Jazz oder Reggae sein? Oh Mann.
Weil das gute Musik ist, ganz einfach. Es müssen ach, ja nicht furchtbar. Alle immer Baby-Metal hören. Also du kannst natürlich deine Kinder gerne damit beschallen, aber...
Nee, muss nicht. Es gibt ganz unterschiedliche tolle Musik. Ich habe heute den ganzen Tag Katy Perry gehört, würdest du nicht denken, gell? Aber
naja,
nicht Jazz und nicht,
schon,
nicht Reggae.
Also. Tickt schon ein paar von deinen Boxen, Katy Perry, also insofern.
Ja, doch schon, gell? Ja. Nee, aber das so Jazz ist so gar nicht meins. Ich habe heute auch ein... hier von diesem Podcast, wo sie immer diese, ich weiß immer nicht, wie der heißt, wo sie die Geschichte von Liedern, von Top Hits erzählen, haben wir schon mehrmals hier promoted. Und da war heute Sorry. George Michael, nee, ein deutscher Podcast. Genau, und da war heute so ein George Michael-Dings mit diesem ganz berühmten Saxophon-Solo am Anfang.
Careless Whisper.
Ja, genau, finde ich so fucking unerträglich. Also ich kann Saxophon so nicht hören.
Oh, Saxophon ist so ein tolles Instrument.
Oh, so ein ekliges Instrument. Das macht für mich alles kaputt, sofort. Also,
Christoph, du hattest schrecklich. Bei deiner Hochzeit eine Band mit Saxophon.
Ja, ich weiß. Ich weiß, das ist ein bisschen ironisch. Ja, so ist das.
Na gut, also wie gesagt, das war auch nicht als Empfehlung für dich gedacht. Da war mir schon klar, dass deine Kinder da sowieso wahrscheinlich mittlerweile komplett anders gepolt sind.
Oh, das würde ich ja gerne sehen. Wenn du den, ich habe noch was ganz Neues für dich. Coole Musik für euch. Und dann legst du das auf.
Ja, der Lucius ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu alt dafür vielleicht, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, also bei unsere ist ja nun drei, ja, fast
der
vier.
Lucius ist halt ein harter Mettler, gell? Also der will halt immer, es muss rockiger sein. Rockig, rockig. Und mit rockig meint er, das geht erst bei Death Metal los, gell? Also,
oh, krass.
Der ist schon hart drauf. Ja. Obwohl, Queen liebt er auch. Er singt immer Bicycle Race, was sehr lustig ist, wenn man kein Englisch kann.
Das wird so lustig, wenn er in die Pubertät kommt und dann seinen Geschmack extra ändert, um dich zu ärgern. Das wird so interessant.
Gott, nur noch Jazz hört. Nee, aber das
sau lustig.
Nur noch Jazz und Reggae. Ich glaube, also ich überlege gerade, mir fallen keine Musikrichtungen ein, die mich mehr nerven als Jazz und Reggae. Das ist wirklich so, das ist schon ziemlich das Schlimmste,
Stefan,
für mich.
We know what to do, ne? Wir nehmen den mit auf Konzert.
Ich war ja schon mit dem Stefan auf dem Dancehall-Konzert. Also so ein bisschen Reggae-Geschichte habe ich ja schon auch. Aber also
bei Seed waren wir doch zusammen, oder?
Ja, eben, genau.
Damals, als sie noch ganz klein waren. Früher, als sie die kleinen Clubs gespielt haben.
Ja, ich glaube, das war bei ihrer zweiten Platte oder so, ne?
Ja, ja. In Köln waren wir da.
Ich habe immer noch Konzertkarten für Seed. Die ist ja dieses Jahr verschoben worden, die Tour. Auf nächstes Jahr. Jetzt müssen die bei BioNTech das mit diesem Impfstoff hinkriegen, damit ich da hingehen kann. Das,
Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Kannte nur diese, praktisch die ersten beiden Alben oder ersten drei Alben, ich weiß nicht, bis Music Monks. Und dann habe ich jetzt vor irgendwann letzten Monaten mal wieder reingehört oder geguckt, was die überhaupt ob es die überhaupt noch gibt. Und da festgestellt, dass die unheimlich viele Alben gemacht haben und dass die unheimlich gut sind. Also ja. Habe ich völlig aus den Socken gehauen, wie krass gut die sind. Und wie abwechslungsreich und wie viel Spaß diese Platten machen. Also, ja, muss vielleicht doch mehr Seed hören. Vielleicht finde ich da auch wieder den Zugang zum Reggae. Mal gucken. Aber ja, den Saxophon und den Jazz.
Kannst du auch bald wieder den Reggae-Hasen-Bo hören.
Obwohl, mit dem Jazz, ja, jetzt, ich habe ziemlich viele Bass-Videos geschaut und dann mit den geslappten Bass-Spielen und so, dann bin ich ja schon auch irgendwann, ne, das ist funky und dann ist mir irgendwann beim Jazz.
Da bist du nicht mehr weit, ja.
Nee, da ist man nicht mehr so weit. Also das ist, mal gucken.
Demnächst machen wir doch noch eine Jazz-Kombo auf.
Ja, genau.
Genau. Ja, nachdem Demba verstorben ist vor 2 Jahren, wusste man ja erstmal nicht so, was mit Seed werden wird, aber geht wohl weiter.
Ja. Ja, aber Stefan, Jazz-Kombo ist nur sinnvoll, wenn wir auch unterschiedliche Instrumente spielen. Wenn wir alle Bass spielen, ist halt auch Quatsch. Es wird halt sehr seltsamer Jazz.
Wir beide spielen Bass und Bob singt. Das wird ein Fest, sag
Bob,
ich dir.
Bob Saxophon.
Zwei Bässe und Saxophon.
Grandios, gab's noch nie.
Ich habe in meinem Leben einmal versucht, aus einem Blasinstrument, aus einem Blechblasinstrument einen Ton rauszubekommen. Ich glaube nicht, dass ich dafür gemacht bin.
Ja, das ist ja ein Holzbläser, das ist ja ganz anders. Ganz andere Technik.
ja, völlig.
Genau.
Schon. So.
Tja, nun denn.
Wo sind wir? Wir kommen gerade bei den 2 Stunden vorbei. Nächstes Thema, das Internet. Irgendeiner von euch möchte über das Internet sprechen.
Oh Gott, nein. Das könnte noch ein bisschen länger dauern.
Alles oder hast du nur ein bestimmtes Thema?
Ich habe nur ein bestimmtes Thema, nämlich Internetanschlüsse. Ich bin ja gerade hier
ist
so.
Ist das nicht ein gelöstes Problem?
Ja, Technikrevolution. Ich habe mir einen neuen Tarif geklickt. Ich bin jetzt im Gigabit-Zeitalter. Ich habe meinen Anschluss geupdatet und mir eine neue Fritzbox gekauft und habe mich durch die Vodafone Unity Media Support Hotline Hölle gequält. War eine anstrengende Woche, was das angeht. Aber jetzt am Ende des Vorgangs habe ich eine Gigabit-Internetleitung und also 1000 runter, 50 rauf. Und bisher muss ich sagen, das kann man lassen. Das ist Internet so, wie man sich's vorstellt. Da geht einiges. Tatsächlich schwierig ist, das in der Wohnung zu verteilen. Also WLAN-mäßig geht es noch. Ich habe jetzt hier so einen Mesh-Access-Point von Fritz, also AVM, der das versucht, so ein bisschen zu machen mit Powerline, aber da geht natürlich kein Gigabit durch. Sie bewerben das zwar, aber das kannst du in einer realen Stromverkabelungssituation in einem realen bewohnten Haushalt, wo auch mal Waschmaschinen und Trockner laufen und Mikrowellen angemacht werden und so, kannst du da Gigabit über die Stromleitung, das kannst du gerade sauber verreiben. Da kommen 150, 200 Mbit auf der anderen Seite raus, aber keine 1000. Insofern, da muss ich mir noch was überlegen, ob ich jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, eine Glasfaser aus einem Haus lang spanne und auf der anderen Seite wieder durchs Fenster reinhole oder so. Ich krieg's nämlich nicht in der Gänze zu meinem Arbeitsplatz im Arbeitszimmer, wo ich sitze, weil das leider am anderen Ende der Wohnung rauskommt. Aber so im Wohnzimmer, übers WLAN, kommen so 700, 800 Mbit durchaus raus. Und der Hauptgrund, warum ich diese teuren Anschluss genommen habe, zum einen ist die Tarifstruktur bei Vodafone im Moment so, dass sie dich quasi zu dem größten Tarif prügeln, weil alle anderen sind so blöd bepreist, dass du den teuersten nehmen musst, damit es halbwegs sinnvoll ist. Und zum anderen, weil der halt 50 Mbit Upload hat und damit machen dann halt so Sachen wie Cloud Backups endlich mal Spaß. Ja, also ist immer.
Oder Podcasts schneiden und zu Auphonic schicken.
Zu Auphonic schicken, Sachen in die Dropbox schmeißen, Cloud Backup mit Arc oder jetzt das Synology-Ding hier unterm Tisch, diese Festplattenbox, wenn die sich selbst auch in die Cloud sichert. Und du kannst da mal 4-5 Megabyte die Sekunde durchschieben. Twitch-Streaming.
Ich hatte vorher 2 Mbit. Apropos, was ist denn hier mit, wann programmierst du denn weiter?
Ja, ich wollte eigentlich letzten Sonntag programmieren, aber da war meine Tochter hier mit über 40 Fieber sozusagen Zentrum der Aufmerksamkeit und meine Nächte bestanden aus Fiebermessen, versuchen eine halbe Stunde oder eine Stunde zu schlafen, wieder Fiebermessen und immer so im Wechsel. Und insofern habe ich das für die Woche geknickt, aber ich denke, dass ich jetzt irgendwie in den kommenden Tagen werde ich weitermachen. Und auch da kann ich jetzt mal darüber nachdenken. Ich hatte, wie gesagt, vorher eine Leitung mit 2 Mbit Upstream und da ist es schon verdammt eng. Also wenn du so einen Full-HD-Bildschirm, jetzt streame ich natürlich keine Spiele, wo schnelle Bewegungen oder sowas sind, sondern einen relativ starken
Screen. So schnell wie Screen. Du programmierst, das ist ja, da wird ja dauernd
was. Nee, aber was halt fies ist, wenn du scrollst, ne? Also wenn du jetzt irgendwie entweder eine Webseite oder auch Quellcode, wenn du hoch und runter scrollst, dann ändern sich doch relativ viele Pixel auf einmal und das sieht dann fies verschmiert aus, wenn du das mit zu wenig Datenrate machst und brauch fürs also wenn man so das normalerweise auf dem Bildschirm guckt, dann braucht das ja keine Zeit, um sich zu beruhigen. Du hörst mit dem Scrollen auf und das Bild ist sofort wieder scharf. Und das ist halt dann, wenn es komprimiert ist, nicht so, sondern du hast es gescrollt, alles ist verschmiert und dann brauchst noch mal so eine Sekunde oder so, um wieder Schärfe zu ziehen, bis der nächste Keyframe kommt. Und da ist Datenrate wichtig, damit das nicht kacke aussieht, wenn Leute das gucken und beim Zuschauen irgendwie das Gefühl kriegen, das ist alles so schmierig, ich kann da nicht hingucken und dann irgendwie keine Lust mehr haben, weiter zuzugucken. Und jetzt mit 50 Mbit Upstream, ich glaube, Twitch unterstützt bis 6 Mbit, darfst du, glaube ich, ich würde das jetzt nicht voll ausschöpfen, aber weil es nicht nötig ist, weil mit 6 Mbit, da kannst du halt Action-Spiele streamen. Aber vielleicht wenigstens auf 2 oder 2,5 oder so gehen. Und das hätte ich halt vorher mit 2 Mbit nicht machen können, weil dann wäre halt no margin for error gewesen. Das wäre halt, der hätte dauernd Frame Drops gegeben. Jetzt habe ich da ein bisschen mehr Luft. War jetzt nicht der Grund für den Anschluss. Ich hatte halt noch einen uralt Vertrag, der dann halt auch so uralt Preise hat. Da sind diese Anbieter ja genauso wie die Telefonanbieter. Für die Neukunden werden die Preise immer gesenkt. Die Altkunden bleiben in ihren Verträgen mit ihren unterschriebenen Zahlen, die da auf dem Papier schon vor 20 Jahren getrocknet sind. Und dass sie eigentlich viel zu viel bezahlen für Leistungen, die andere für die Hälfte bekommen, das wird ja dann vom Anbieter gerne mitgenommen. Und insofern war es jetzt für uns so ein, oh, guck mal, was wir für 3 Euro mehr im Monat haben können. Sollen wir da mal klicken? Und dann haben wir halt mal geklickt und jetzt ist hier die Zukunft eingezogen. Sehr, sehr nett. Kann ich empfehlen. Cool. Ja, also jetzt Dropbox Upload, so instant. Das knallt da einfach so durch.
Bist du der Meinung, man sollte, weil was du eben angesprochen hast, dass eben alte Verträge eigentlich ungünstig sind, bist du der Meinung, man sollte regelmäßig wechseln und ist das gut oder kann man sagen, dass die Preise grundsätzlich rund, beziehungsweise die Preise gleich bleiben, aber das, was geliefert wird, dann immer besser wird oder kann man das so nicht verallgemeinern?
Verallgemeinern, ja, dazu habe ich jetzt nicht groß recherchiert, um mich jetzt da weit aus dem Fenster zu lehnen, aber vom Gefühl her würde ich sagen, ja, du solltest zumindest mal nicht zwingend wechseln.
Die leben von der Trägheit der Leute im Endeffekt.
Ja, ja, definitiv, definitiv. Du solltest sozusagen deine Verträge im Auge behalten und die Kündigungsfristen und solltest vielleicht irgendwie, da kommen wir dann wieder zurück zu so Sachen wie To-Do-Listen-Apps und so, die in der Lage sind, für 2 Jahre in der Zukunft ein To-Do auf einem bestimmten Tag zu nageln, das dann klingelt und dir dann sagt, so was weiß ich, in einem Monat wäre übrigens der Tag, wo du die letzte Möglichkeit hättest zu kündigen und dann wäre so der Moment, mal zu gucken, was geht denn so? Und dann mal diesen Anbieter anzurufen und zu sagen, stell mich mal auf das um, ansonsten kündige ich jetzt. Oder zu kündigen und dann zu warten, bis sie dich anrufen und sagen, wollen sie nicht bleiben, wir hätten da ein tolles Angebot für sie. Das ist natürlich anstrengend, klar. Und davon leben sie, genau wie du sagst, von der Trägheit der Leute, dass sie diese Daten verpassen. Und das war jetzt bei uns auch so. Ich hätte gerne eigentlich umgestellt auf einen Vertrag, wo ich das Fernsehen rausschmeiße, weil dieses Fernseh-HD-Quatsch-Kabelanschluss-Mist, den brauche ich eigentlich nicht mehr. Und dann haben wir halt angefangen zu recherchieren und dann steht halt da, ja, der Vertrag läuft halt dann irgendwie 12 oder 24 Monate und die nächstmögliche Kündigung wäre halt irgendwie Ende 2021 gewesen oder so, Herbst 2021. Und dann habe ich jetzt halt gesagt, naja, komm, dann verlänger das Drecksding mit Fernsehen, mir auch egal, irgendwann ist wieder Fußball-WM, dann brauche ich das vielleicht doch mal. Aber faktisch kriegen die jetzt Geld von mir jeden Monat, das ich eigentlich nicht mehr gewollt hätte. Aber diese Art von Querwechsel, die ich machen wollte, die hätte nur mit einer Kündigung des alten Vertrags funktioniert und da war jetzt halt der Zeitpunkt gerade blöd. Jetzt habe ich mir ein To-Do in die Dings gemacht. Bei dem nächsten Umlauf dieses Vertrags werde ich das dann machen und werde dieses Fernsehding wegkicken. Aber die Alternative wäre jetzt halt gewesen, nochmal ein Jahr den ganz alten Vertrag zu lassen und fast dasselbe Geld für einen Bruchteil der Leistung zu bezahlen. Insofern habe ich es jetzt trotzdem gemacht, einfach um sie für das Geld, was ich jeden Monat bezahle, dann wenigstens auch die entsprechende Leistung erbringen zu lassen. Aber eigentlich würde ich gerne noch ein bisschen weniger ausgeben, weil ich diesen Fernsehquatsch nicht brauche. Aber gut, das war jetzt halt meine Dummheit. Und dasselbe bei Mobilfunkverträgen auch. Also diesen 12 Gigabyte, was ich vorhin erwähnt habe, was ich monatlich habe, das war auch, da hatte ich das mit der Kündigungsfrist einigermaßen im Blick. Und bin dann einfach hin und habe gesagt, so, wie sieht's denn aus? Was geht denn hier? Was kann man denn umstellen an dem Vertrag? Und es war so 60 Cent oder so, hat sich meine monatliche Summe geändert. Es war quasi das Gleiche. Und ich bin von 2 Gigabyte auf 12 Gigabyte gesprungen. Einfach, weil der Vertrag schon ein bisschen alt war. Aber natürlich, wenn du den Zeitpunkt verpasst und das Ding sich wieder um 12 Monate verlängert hat, dann guckt der Typ, der dir gegenüber sitzt, relativ entspannt und du gehst mit demselben Vertrag wieder raus, mit dem du gekommen bist. Wenn du an dem Punkt bist, wo du kündigen kannst, geht da natürlich mehr.
Ja, das war immer so Aufwand, man muss sich ja immer erst informieren, was die anderen dir gerade liefern könnten und was nicht. Und, oh.
Ja, es gibt ja Leute, die das auch mit Stromtarifen machen und Gastarifen und so, gell? Da ja. Ist ja immer so, so Wechselbonus von, weiß nicht, 100 oder 120 Euro oder so und dann bist du für 12 Monate gelockt oder für 24. Und wenn du direkt nach den 12 oder 24 Monaten direkt wieder wechselst, dann nimmst du beim nächsten Anbieter wieder 120 Euro Bonus mit oder so. Wenn du das regelmäßig machst, fährst du alle paar Jahre einmal kostenlos in Urlaub, wenn du so willst. Aber natürlich ist das irgendwie Aufwand und Spießertum auf eine Art, aber
furchtbar.
Davon das,
ja, gut,
das beim, nicht zu tun, beim, leben die natürlich, ne?
Beim Stromtarif kommt aber noch dazu, dass ich meinen Stromtarif eben nicht nur danach gewählt habe, was der billigste ist, sondern eben auch nach ideologischen Gründen auch gewählt habe. Also ich bin bei Naturstrom.
Ja, klar.
Und da ruft dann auch jedes Jahr rufen sie mich wieder an, sagen, ja, hier, wollen Sie nicht wechseln? Sie könnten viel billiger. Und ich so, nein, ich bin ganz bewusst bei denen und ich will bei denen bleiben. Fuck off. Aber gut, das ist, ja, kann man so oder so.
Ja gut, aber mittlerweile gibt es ja auch Ökostromanbieter noch und nöcher. Und
vielleicht sind aber auch total unterschiedlich in dem, was sie liefern, ne? Also was sie bieten.
Ja klar, aber vielleicht würdest du unter denen zwei oder drei finden, die du dann gemeingefährlich gegeneinander ausspielen kannst. Aber ja, die Notwehr genau. des Consumers an der Stelle.
Aber das will ich ja eigentlich
gerade
gar nicht. Was das angeht, will ich ja eigentlich signalisieren, dass ich bereit bin, mehr Geld dafür auszugeben. Das ist ja, bei dieser Öko-Geschichte ist es ja, ich kaufe jetzt zum Teil Öko auch genau aus dem Grund, um zu zeigen, hier, es sind Konsumenten da, die das wollen. Ich will dieses blöde Argument, die Konsumenten bezahlen das ja nicht. Das will ich einfach nicht hören, ja? Und da arbeite ich dagegen, indem ich es halt konsumiere.
Ja. Nee, bin ich völlig bei dir. Ich bin auch seit Jahrzehnten, glaube ich, bei demselben Anbieter, der mich zum Glück auch in Ruhe lässt und mich nicht anruft. Aber, ja.
Ja, das ist der Moment, gell? Mich hat mal irgend so einer angerufen und dann habe ich angefangen nachzudenken und dann habe ich ihn gekündigt. Ja, nee, das war ja blöd eigentlich, was ihr hier alles habt. Ja, dann okay, danke, tschüss, Penner. Lass mich in Frieden. Also.
Ja. Diese Information kommt halt leider nicht bei den Entscheidern in diesem Unternehmen an. Da müsste man irgendwie sorgen, dass diese Feedback-Loop bis dahin geht, zu dem Typen, der beschlossen hat, am besten zu dem Chef von dem Typen, der beschlossen hat, dass wir Leute anrufen und denen auf den Keks gehen. Dessen Chef muss erfahren, dass diese Idee dazu geführt hat, dass du kündigst. Aber diese Feedback-Loop funktioniert halt leider nicht.
Ja, ich muss nochmal kurz auf unser Thema von vorhin zurückkommen. Ich habe entdeckt, dass man für 91 Cent pro Rolle farbiges Klopapier bestellen kann. Das lohnt sich fast
alles,
schon.
Alles kaufen.
Ist das viel? Ist es gar nicht so wenig, oder? 91 Cent pro Rolle?
Ich weiß es nicht.
Ist ziemlich teuer, glaube ich.
Kommt mir ziemlich teuer
vor. Vor so eine, ich glaube,
man zahlt eher dann ja irgendwie sowas wie 2,50 oder so, oder? Ja, ich glaube, man zahlt eher 2,50 für 12 Rollen, oder?
Keine Ahnung, oder lass 3, mal gucken.
Kommt mir teuer vor.
Ja, aber auf der anderen Seite, bei richtig farbigem Klopapier zahlst du auch in Frankreich so ein bisschen Premiumpreis. Natürlich nicht denselben, wie du in Deutschland bezahlst, wenn du es hier
irgendwie... Hat der Stefan jetzt auch wieder sehr gut platziert, gell? Eben gerade brüsten wir uns noch damit, dass wir für Öko mehr Geld ausgeben und dann kommt farbiges Klopapier wieder. Sehr gut gemacht, Stefan. Du hast uns jetzt eine Nase durch den Ring geführt.
Durch den Ring geschleift.
Ich habe es versucht, jetzt Rewe rauszufinden. Jetzt möchte er erstmal wissen, wo ich wohne. Ist mir egal, Abholservice. Penner, sag mir halt, sag mir einfach, was es kostet.
Nee, sagt er nicht, ist nicht lieferbar.
Ist nicht lieferbar. Nimm ein anderes Produkt. Oh.
Dass ihr mit den Rewe-Dienst immer so promotet. Hier, Rewe ist doch hier Anthroposophie und Demeter und so ein Blödsinn. Stecken die auch unter der Decke. Rewe versuche ich zu vermeiden, ganz ehrlich.
Das war jetzt der erste, den ich gefunden habe.
Wenig andere Supermärkte gibt, die einen vernünftigen Lieferdienst haben. Also ich würde auch bei Edeka oder sonst wo gerne bestellen, wenn die das immer anbieten würden. Aber tatsächlich ist der Rewe-Lieferdienst leider einer der wenigen, die einfach relativ unkompliziert, wo du ein ganzes Supermarktsortiment dir zusammenklicken kannst und ein oder zwei Tage später steht der Typ hier und knallt dir 20 Tüten vor die Wohnungstür und du hast einen kompletten Einkauf mit frischem Obst und Gemüse bis hin zu Tiefkühl und alles andere, was du dir noch in so einem Supermarkt denken kannst. Also so wirklich Vollsortiment.
Ja, ist ja bei DM das gleiche Problem. Ist halt auch der beste in diesem Sektor und ist halt auch so Anthroposophie-Scheißdreck. Also
ist das
eigentlich
so?
Will man das also auch nicht
unterstützen. Rewe ja. Kommt mir nicht so vor. Wenn du
also jetzt
Benz gesagt hättest.
Bei DM ist klar,
oder?
Also bei DM gehört es zur Firmenstrategie dazu. Also es ist ein anthroposophisches Unternehmen. Ja. Bei Rewe ist es noch nicht ganz so, aber die sitzen zum Teil, zum Beispiel seit kurzem auch mit in diesem in irgendeinem Rat, in so einem anthroposophischen Landwirtschafts-Blablabla. Das kann natürlich auch nur einfach, um sich da zu promoten sein, weiß ich nicht. Also die haben es nicht in ihre Firmenstrategie, soweit ich weiß, aber es ist schon, die machen sich mit denen gemein auf eine Weise, wo es mir schon nicht mehr schmeckt. Ja, und Demeter ist für mich einfach ein rotes Tuch. Also es ist, weil das halt einfach Esoterik-Scheißdreck ist. Das will ich nicht unterstützen.
Ja, aber wenn ich sehe, irgendwie hier bei mir um die Ecke ist hier fleischverarbeitende Industrie, diese Wilhelm Brandenburg. Da steht dann immer so schön drunter, gut. Qualitätsmetzgerei. Und dann ganz klein, aha, Teil der Rewe-Gruppe. Und was es eigentlich heißt ist, naja, das ist irgendwie ein anderes Label auf der Metzgerei vom Rewe, wo wir das Billigfleisch zerhacken. So Pi mal Daumen, jetzt überspitzt formuliert. Mhm. Und das ist einfach ist hier in Fechenheim ein Riesenwerk, da fahren morgens die 40 Tonner rein und nachmittags wieder raus. Und was da drin vorgeht, möchte ich mir nicht vorstellen.
Ich krieg bei Rewe entweder diese Art von industrieller Massentierhaltung oder ich krieg anthroposophisches Fleisch.
Gestreichelte Schafe und so.
Cholera. Ja, und halt hier Mondphase und Kackhörner und
Kackhörner
und keine Antibiotika.
Und so. Ist das so? Kriege ich, krieg ich wirklich Kackhörnchen verbuddeltes? Beim Dance kriege ich das, aber kriege ich das beim Rewe
da bin ich,
auch? Weil ich hab,
da bin ich zu wenig drin, aber ich habe sowas gelesen neulich, dass die auch in diesem Zentralrat, ich weiß nicht, wie der sich nennt, das habe ich jetzt nicht recherchiert, da auch mittlerweile mit drin sitzen und so. Also
ganz ehrlich, an der Stelle, ich kaufe Demeter, ich habe dieselben Bedenken wie du.
Never.
Aber mir ist am Ende das vernünftig auf der Weide gelaufene Rind, was dann nicht beim Tönnies zwischen 30.000 anderen, die am selben Tag gebolzenschusst werden, sondern irgendwo möglichst nah am Hof, wo es aufgewachsen ist, geschlachtete Viech und dann zu meinem Steak verarbeitet wird, ist mir am Ende wichtiger, auch wenn ich damit irgendwie nochmal so einen Anthroposophen-Quatsch unterstütze, der mir eigentlich genauso wie dir gegen den Strich geht. Aber ich finde, für das Tier kann nichts dafür, dass der Typ da ein Kackhörnchen vergraben hat. Und dann finde ich den Part wichtiger, als dass ich irgendwie eins von den 30.000 Schweinen, die da pro Tag durch den Schornstein gehen, beim Tönnies
von denen kaufe. Ja, ich finde aber, das ist halt, muss es denn das eine oder das sein, also das, ich weiß nicht.
Ja, natürlich, das ist das Problem, dass du, das ist genau dasselbe mit Homöopathie und Naturheilkunde, dass du das eine offensichtlich nicht ohne das andere kriegst. Und dass Naturheilkunde kaufen immer sofort bedeutet, dass du, dass der Esoteriker hinter der Ecke sitzt und feigst. Das ist blöd.
Finde ich total, mit den Bio-Labels finde ich total schwer, weil hinter den meisten Bio-Labels Esoterik steht, das stimmt schon. Aber ich finde, es gibt auch solche Esoterik und solche und die anthroposophische Weltanschauung ist halt für mich, das ist so durch in so vielem, weil da halt auch so viel Menschenverachtens drin steckt, dass das für mich einfach nicht geht. Also Demeter ist einfach für mich nicht machbar. Ich meine, kommt noch dazu, dass wie die Tiere behandelt werden, das ist ja, klar, das ist keine Fleischfabrik, keine industrielle, aber da gibt's durchaus auch, also jetzt Thema keine Antibiotika und sowas, ja, das ist einfach Quatsch oder keine Impfungen für Tiere. Also das finde ich so absurd und nicht mehr in die Zeit passend und eben wissenschaftsfeindlich, dass ich es nicht unterstützen will. Also da versuche ich eben anderes Biofleisch zu kaufen und eben nicht Demeter. Also Demeter versuche ich wirklich.
Ja, ja klar, wenn ich die Option habe, definitiv, aber ja.
Es wäre so schön, wenn das alles vernünftig beschriftet wäre. So, Großregal.
Ja, genau.
Hier Esoterik-Quatsch, hier Normalbio, hier
genau,
Schlachthof.
Hier Tiere werden gut behandelt, aber nicht homöopathisch behandelt.
Genau. Ja, also, das wäre sehr
Tiere werden
wert. Ja, ich hatte jetzt
am besten
wir
für
haben
alle
Sachen. Gestern.
Also es muss ja, können ja auch von mir aus ja. Nüsse sein. Gut, die werden homöopathisch nicht so viel egal. Man könnte
ja,
sie in den Ozean schmeißen und trinken. Und
nee, bei den Nüssen ist immer auch, weil bei Agrarprodukten, also jetzt nicht Tieren, sondern Pflanzen, wenn da Bio draufsteht, das kann ja auch, da stellt man sich ja was ganz anderes drunter vor, als es in Wirklichkeit ist, gell? Bio bedeutet ja, dass da keine künstlich erzeugten chemischen Produkte also verwendet wurden. Das heißt, die können mit irgendwas gedüngt oder Pflanzenschutzmittel behandelt worden sein, was viel problematischer ist, viel giftiger, viel schlechter für die Böden, als das, was eben in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt wird. Kann, muss jetzt nicht, ja, aber wird zum Teil. Also es gibt so, was ist dieser Stoff, den sie, Kupfer, glaube ich, ne? Kupfer wird, glaube ich, massiv eingesetzt in der Bio. Landwirtschaft. Und das ist halt wirklich problematisch. Das ist ein wirklich problematisches Gift. Und es steht dann bei Bio drauf, weil es natürlich ist. Weil Kupfer einfach natürlich vorkommt. Und das ist halt einfach für dumm verkaufen.
Ja, das ist echt scheiße.
Da gibt's, und dann kann man sich ja halt nicht mehr halten. Gell?
Unfug, so, ja.
An was hält man sich dann? Das ist so, ich möchte vernünftig, die Sachen sollen vernünftig nachhaltig produziert sein und soll nicht umweltschädlich sein, ja, das alles. Und ich will nicht irgendeinen ideologischen Blödsinn, irgendeinen ideologischen Überbau. Und das ist leider sehr, sehr verbreitet. Also, gut, aber da kommen wir in ein riesiges Thema jetzt gerade rein.
Vielleicht müssen wir doch nochmal unser eigenes Bio-Label aufmachen, wo man so.
Ja, dieses Thema gut beschriftet, was du gesagt hast, ist, wir haben gestern gegrillt und hatten dazu so lustige Pommes mit Gesichtern, so diese, was man so, ich weiß, Tüte, Tiefkühlpommes, die man dann irgendwie in den Ofen schmeißt, aber halt rund.
Also hier die Minions.
War so einfach so ein Smiley irgendwie. Und und da ist dann dieser Nutri-Score unten drauf. Und jetzt denkt man ja so, mein erster Gedanke ist, Pommes nicht so gesund.
Eher böse.
Eher böse. Nutri-Score A, grün. Beste Bewertung von diesem. Geht so von A bis F oder so? Oder bis D,
relativ zu was?
Und ja, genau. Und dann guckst du da so drauf und ich so, okay, das ist grün, davon kann ich 100.000 Stück essen. Also diese Bewertung von gut beschriftet sagt dir halt so, das ist ein gesundes Lebensmittel oder zumindest bewertet. Also diese, klar, wenn man jetzt wahrscheinlich
für dahinter Pommes
guckt,
ist ziemlich gesund.
Dann wird es wahrscheinlich gute Gründe geben, warum jetzt genau dieses Ding in grün, aber so, das simplifiziert ja von A bis D oder E oder F oder was auch immer die schlechteste Note ist. Und es ist dann auch so von grün bis rot gefärbt und der erste Blick sagt dir, grün, wunderbar, prima, kauf dir 20 Packungen davon. Wenn Pommes A sind, dann weiß ich nicht, was F ist.
Nee, aber gut, vielleicht ist es aber auch nur, das Produkt ist A unter den Pommes.
Das weiß ich eben nicht, aber das simplifiziert ja absichtlich. Es bricht es ja absichtlich runter auf eine fünfstufige Bewertung. Jetzt muss ich doch offensichtlich wieder recherchieren und muss mich informieren, was steckt denn hinter dieser Bewertung, damit ich feststellen kann, ein A ist vielleicht nicht immer ein A. Ein A ist auch manchmal ein Pommes.
Ja, und gerade Kinderpommes, also da, wo man besonderen Schutz, die sollten ja eh,
Vielleicht ist es ja aber auch, vielleicht habe ich jetzt umsonst gerantet und das waren wirklich die gesundesten Pommes, die es überhaupt gibt und die waren total toll und wenn man die im Backofen macht und nicht in der Fritteuse, dann sind die auch total gesund.
War alles nur
aber
simuliert.
Auch das werde ich nicht rausfinden, ohne nochmal Recherche dahinter zu hauen.
Der gute Fettgeschmack war eigentlich irgendwas anderes, was auch immer nach Fett schmeckt.
Ich hab jetzt nochmal weitergeguckt, wenn man 144 Rollen kauft, dann kosten sie noch 75 Cent. Also bald werde ich hier.
Hast du jetzt auch mal recherchiert, was normal eine Rolle kostet?
Ja, 2 Euro irgendwas für 8 Rollen. Ja, aber ja, wenn ich jetzt von den 6 Farben jeweils 144 Rollen, da kann ich also komplett Corona und alle nachfolgenden Infektionen durchstehen.
Naja,
vielleicht lose, ich möchte hier einkaufen.
Kommt so ein kleiner, kommt so ein LKW bei uns vors Haus gefahren. Hier ihr Toilettenpapier, so.
Wir müssen ja, anbauen. Müsst ihr da bitte nochmal auf Loriot's Papa Ante Porter.
Ja, genau.
Ich hab's verstanden.
Ja.
Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Wie viel Rabatt bekomme ich da, wenn ich eine Palette Senf nehme?
Ja. Bei uns im Ort früher ging immer der böse Spruch rum, dass Bio bedeutet, dass man nur nachts düngt. Es gab nämlich den Biobauern, der auch allen erzählt hat, wie wichtig Bio und wie toll und was er alles macht und dass er den Boden nicht tief umgräbt, sondern nur flach umgräbt und Gelaber und Geseier. Und dann wurde er irgendwie erwischt, wie er dann halt die giftigen chemischen Sachen, die er nicht durfte, nachts auf seine Felder ausgebracht hat. So, okay, gut. Wenn es halt keiner sieht.
So wie die Muslimen, die im Ramadan nur nachts essen dürfen, weil Allah da schläft oder weil Allah da nichts sieht oder so. Ist das nicht irgendwie so? Ja, da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis. Aber ich meine, das ist der Hintergrund.
Oh, da bin ich auch überfragt. Aber ja, ich meine, bei sowas wie diesem Düngen nachts, dafür hättest du ja theoretisch noch irgendwie Grenzwerte und Mess und so weiter. Also das ließe sich herausfinden. Das kriegt man ja raus, ob der das da drauf gekippt hat oder nicht.
Ja.
Da würde ich jetzt mal hoffen, dass die strengeren Biosiegel da gegebenenfalls auch mal eine Probe ziehen irgendwann, irgendwie stichprobenartig. Aber das ist dann auch wieder, da musst du anfangen zu recherchieren und so weiter, ne?
Ja. Ich nehme ja regelmäßig Bodenproben, wie bekannt sein dürfte. Und da gibt es ja so Standard-Parameter, auf die untersucht wird. Und es gibt welche, die man so eventuell machen kann. Und die man eventuell machen könnte, sind zum Beispiel so Pflanzenschutzmittel und sowas. Und die standardmäßig untersucht werden, da gehören die Schwermetalle dazu. Das heißt, wenn du so einen Bioacker nimmst und der hat schön mit Kupfer den bearbeitet, da kriege ich viel problematischere Werte raus, als wenn ich auf jedem Standardacker die Standarduntersuchung mache. Also, ach ja.
Ach ja.
Nicht drüber nachdenken.
Wo wir gerade schon so gemütlich beim Rausplaudern sind, ein Thema haben wir noch. Was schauen wir nächste Woche? Stefan. Achso, das bin
Stefan,
ich.
Stefan, das bist du.
Jetzt bin ich gespannt. Ich vermute etwas.
Du vermutest, was vermutest du?
Sag mal Anfangsbuchstaben von dem, was du vermutest.
Bitte was?
Abgeschnitten.
Nee.
Du machst es sehr einfach.
Nee, das wäre
so einfach. Machst du ja nicht?
Nee.
Das wäre so einfach.
Nee. Ja, den werde ich auch gucken.
Den besprechen nächste Woche, weil den habe ich schon gesehen, habe dem Stefan empfohlen. Also was? Nee, dann weiß ich es gar nicht.
Nee, ich hatte es, glaube ich, sogar schon angedroht. Ich würde gern Borat gucken.
Ach, natürlich. Klar, ja. Borat 2.
Genau. Unser Hörer Bullein hat den in seinem Blog schon besprochen, aber ich habe noch nichts gelesen, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, ehrlich gesagt.
Und dich nicht beeinflussen wolltest, keinen Vorteil bilden wolltest.
Ach, ich glaube, ich kann ihn relativ neutral schauen. Ich werde eh begeistert sein, glaube ich. Ich war von dem ersten so überrascht, das weiß ich immer noch. Da war ich so, ja, okay, mal gucken, was das wird. Das hat mich so weggehauen.
Der Filmtitel allein ist schon geil.
Ja.
Habt ihr in Gänze Borat Subsequent Movie Film Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Das ist das erste Mal, dass ich in der IMDb einen zweieinhalbzeiligen.
Jetzt die Frage, werden wir das in unseren Folgentitel nächste Woche auch so reinschreiben? Ich glaube nicht.
Kulturelle Lernung wird übersetzt sogar. Puh.
Kulturelle Lernung ist aber der erste.
Lernung von Afrika Benefits. Echt? Oh ja.
Ja.
Sehe ich jetzt.
Kulturelle Lernung, irgendwas ist 2006, glaube ich. Ja, also fantastisch. Borat. Ich bin dabei.
Ja, ich auch.
Sacha Baron Cohen.
Ich freue mich.
Ja, also. Dann, wer bleibt jetzt noch wach und guckt US-Wahl zu Ende?
Ich nicht.
Wie lange soll man da wach bleiben? Das reicht ja nicht bis morgen wahrscheinlich, oder?
2-3 Wochen.
Nee, 2-3 Wochen, ja, so. Oder bis zum Ende von diesem Bürgerkrieg, der dann jetzt kommt.
Ja, genau. Oh Gott. Malen wir es nicht. Morgen Abend wissen wir, was Sache ist, oder? Wenn diese Folge online geht, dann wissen wir, wer Präsident ist. Und Trump hat es auch eingesehen, oder?
ausgeschissen, hoffentlich, ja.
Mit diesem, optimistisch mit dieser,
unser befreundeter Podcaster Mr. Martini hat auch gemeint, so, naja, am Ende holt das Militär ihn dann doch aus dem Weißen Haus raus. Also der ist, wirkte für ihn nicht so unwahrscheinlich.
Ja. Naja, aber leider hat man das schon häufig gedacht in den letzten 4 Jahren, dass irgendjemand, und seien es zum Beispiel auch die Republikanische Partei oder so, dass es denen zu viel wird und sie sagen, so jetzt holen wir ihn raus oder jetzt langt's. Aber am Ende haben alle den Schwanz eingezogen, gell? Also mal gucken, ob das Militär dann eben die Eier hat. Ich bin gespannt. Weil das Problem ist halt, dass die im hier im obersten Gericht haben sie halt mittlerweile eine Mehrheit, gell?
Ja.
Und da kann man sich halt immer drauf rausreden, sagen, ja, nö, sollen halt die Gerichte entscheiden und ja, die sind halt republikanisch und die sind ihm halt unterwürfig. Also, bin gespannt. Kann tatsächlich ziemlich unschön werden, aber ich glaube es nicht. Ich hoffe es einfach nicht.
Also ich habe gerade nochmal auf CNN, auf Aktualisieren geklickt in meinem CNN-Tab und da ist nach wie vor 0 Wahlmännerstimmen auf beiden Seiten. Also da ist noch nichts fix. Jetzt stand 0:16 am 4.11.
Nee, ich glaube 1 Uhr unsere Zeit macht Georgia und noch irgendwas zu.
Ja, aber gut, wenn die dann erst 0:16 zumachen, dann ist ja,
sehr bald.
Ja, aber dann können sie, gibt's Exit Polls. Also diese, wie heißt das im Deutschen?
Ja, aber das ist ja noch nicht sicher, oder?
Nö. Da
noch kein vorläufiges amtliches Endergebnis, wie
noch ich in Deutschland heißen würde.
Ja, vorläufig amtliches Endergebnis, das dauert, das ist, da sind ja alle ausgezählt, da ist ja nur noch, das Amt muss drauf schauen.
Ja, vor allem, du musst ja erstmal 90 Millionen Briefwahl-Dinger auszählen, das ist ja heftig.
Das ist krass.
Ja gut, aber die haben sie ja schon teilweise seit Wochen, gell? Also das ist ja auch irgendwie...
Ja, aber ausgezählt haben sie, glaube ich, noch nicht.
Du darfst die nicht aufmachen. Nee, die müssen...
Ja,
okay. Das ist in Deutschland aber auch so.
Ja, eben. Die werden eher hinterher erst ausgezählt, ne? Die werden eher als letztes ausgezählt. Ja, das also kann ein bisschen dauern.
Wird unterhaltsam. Ja. Und hoffen wir mal, dass es nicht so ein Erwachen wird wie 2016, wo wir alle dachten, das hat die Hillary im Sack. Und dann gehst du schlafen und nächsten Morgen stehst du auf und denkst dir, wait, what?
Ja, ich weiß
nicht. Na gut, aber
was denn hier passiert?
Na gut, aber am Ende muss man sagen, das ist ja schon eines der kleineren Übel sogar, gell? Also was wir eben angesprochen haben. Ich meine, ein Bürgerkrieg oder ein Putsch im Endeffekt ist ja auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Hat er im Endeffekt angekündigt, wenn man so will. Und es ist ja viel unschöner, als wenn man sagt, okay, dann finden wir uns halt damit ab, dass er halt nochmal gewählt wurde und stehen halt nochmal 4 Jahre durch. Haben die letzten 4 Jahre auch durchgestanden. Also, ist schon schlimm, wenn man sich überlegt, dass das nicht mal der übelste Fall ist. Ja. Naja.
Ja. Krass. Okay, damit haben wir jetzt alle runtergezogen am Ende dieser Sendung, vor allen Dingen, weil die Leute, die es hören,
wissen es ja schon, als sie hören das so. Jetzt redet ihr über alle Kamellen.
Genau. Also, schönen Gruß aus der Vergangenheit. Macht's gut. Wir sehen uns in der Zukunft. Schaltet wieder rein, wenn es wieder heißt Sneakpot. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Wenn es wieder heißt, hören, was wir gesehen haben.